Willkommen bei einer neuen Ausgabe Hooked on Topic mit mir, dem Tom, und an meiner Seite ist der Leo. Hi Leo.
Hallöchen, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne, weil wir reden heute über ein Thema, bei dem wir dachten, das wäre doch vielleicht mal interessant, weil wir können auf eine Art seltsame Expertise zurückgreifen, die wir gesammelt haben in den letzten mehr als 10 Jahren, muss man sagen. Es geht um Trash-Spiele, und zwar spezifisch auch um das Phänomen eines Trash-Spiels. Also speziell auch die Frage, was macht ein schlechtes Spiel zu einem guten, schlechten Spiel? Wo wird die Grenze erreicht und wodurch wird sie ausgelöst, dass dieser Trash, der so viel falsch macht, dann am anderen Ende rauskommt und doch wieder unterhaltsam ist auf die eine oder andere Art. Und ich sage, wir haben damit Erfahrung, weil natürlich, wir haben seit 2013 einen Let's Play-Kanal namens Time to 3, der ja heute auch immer noch läuft und aktiv bespielt wird. Und dort begegnen uns immer wieder Spiele, die wir ja auch extra so raussuchen. Ne? Das ist ja auch Teil der Faszination, die wir selber damit haben.
Schon, ja.
Titel, die halt echt nicht so gut sind. Und die wir dann trotzdem gerne spielen. Ich glaube, das ist auch einfach ein guter Kontrast zu dem, was man halt sonst so spielt, wo man ja sonst eher versucht, gute Spiele zu spielen und interessante Titel zu spielen und da dann mal zu sehen, wie es auch anders geht. Aber immer wieder entstehen dadurch Playthroughs, die lange noch bei euch referenziert werden, weil sie bei euch richtig gut ankommen. Aber uns geht das auch so, die auch bei uns dann quasi so einen Platz im Herzen haben irgendwo, wo dann ein, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber ne, wo dann ein Devil's Third oder Wanted Dead oder Vandel oder jetzt ganz frisch die Inquisitor landen oder Alone in the Dark oder sowas. Also da gibt es ganz viele Beispiele für Titel, die einerseits vielleicht auch nicht groß erfolgreich waren, die richtig schlechte Wertungen bekommen haben. Also meistens sind wir dann so im 40er, 50er, 60er Bereich. 60er Bereich ist ja eigentlich schon wieder Liebhabertitel. Das kann alles möglich werden, aber das möchten wir halt mal besprechen in dieser Folge.
Ja, es ist ein interessantes Thema. Gab es einen besonderen Anlass, wie du auf dieses Thema gekommen bist? Bist du über eine der alten Time to 3 Reihen gestolpert oder hast du nochmal eine geguckt oder sowas?
Nee, es war, also ich mache mir zusammen mit Robin immer Gedanken darüber, okay, was könnte man noch bei Hooked on Topic als Thema behandeln, und bin da jetzt wirklich einfach nur drauf gekommen, weil wir gerade wieder aktiv Time to 3 Aufnahmen gemacht haben. Wir haben jetzt wieder so ein altes Adventure gespielt, bei dem man auch sich drüber unterhalten könnte, wie sehr das jetzt in die Trash-Richtung gehört, weil da durchaus auch gute Sachen drinstecken und das auch damals, glaube ich, ganz okay bis gut bewertet wurde.
Mhm. Gut genug, als dass es ein Remake bekommt.
Genau, wir reden über Amazon.
Ich wollte die Leute teasen. Du musst mal alles verraten.
Naja, ich weiß jetzt nicht genau, ob die jetzt schon die erste Folge existiert, während das hier läuft. Das müsst ihr mal gucken. Es ist auf jeden Fall eins der nächsten, das dann kommt. Und das ist dann so die Art Spiel, wo man, wie gesagt, ein bisschen drüber reden muss. Aber wenn wir zum Beispiel auf so ein Spiel gucken wie Necronomicon, das wir bei Time to 3 durchgespielt haben, das ist auch ein altes Point-and-Click Adventure aus der Ego-Perspektive. Man bewegt sich nur von, also so wie in Myst, so schrittartig vor. Ne? Du hast einen Bildschirm, du kannst dich komplett umgucken, aber es ist ein vorgerenderter 3D-Bildschirm, und dann klickst du auf den Weg vor dir und dann gehst du ein paar Schritte nach vorne, hast eine neue Umgebung, in der du dich 360 Grad umgucken kannst, kannst mit Gegenständen interagieren und hast halt eine Geschichte. In Necronomicon halt eine von einem Typen, der ein Mysterium versucht aufzudecken und damit seltsamen Leuten spricht, und alles ist so ein bisschen Cthulhu angehaucht. Ja, ne? Du kommst in so eine Stadt mit merkwürdigen Gestalten. Und da kommen, das ist so ein Spiel, wo so mehrere Faktoren dazukommen, wo ich mit sehr großer Überzeugung sagen würde, das ist Trash, weil die Rätsel sind nicht sehr durchschaubar. Die Sprachausgabe, in dem Fall die deutsche Sprachausgabe, ist unter aller Sau, aber auf die bestmögliche Art und Weise. Und die Story selbst ist halt auch schwer zusammenzupuzzeln, basierend auf den Zusammenhängen, die entstehen und wieder auseinandergerissen werden.
Auch teilweise sprunghaft und super sprunghaft. Fragmentarisch. Das ist sehr, sehr interessant, ja. Du hast gerade ein paar Time to 3 Spiele genannt.
Ja.
Und vielleicht das eine der ersten Sachen, die mir durch den Kopf schießt, wenn du dieses Thema öffnest, ne? So Trash-Spiele und was, woher kommt der sogenannte Trash-Value, wie man so sagt?
Genau, ja.
Woher kommt der eigentliche Reiz? Ich glaube, die erste Sache, die ich feststellen würde oder mit dir gerne bereden würde, ob du das auch so siehst, ist, ich würde sagen, Trash-Spiel ist nicht gleich Trash-Spiel. Es gibt große Unterschiede innerhalb des Bereiches von ich sag jetzt mal, erstmal ganz grob, Trash spielen oder zumindest Spiele, die ne, in diese Kerbe schlagen. Ich finde, innerhalb dieses Bereichs gibt es bereits große Unterschiede, weil es zum Beispiel für mich einen großen Unterschied macht, ob ein Spiel, sagen wir, ein Totalausfall ist. Sagen wir zum Beispiel Ride to Hell Retribution. An dem Spiel gibt es ja nun eigentlich nichts Lobenswertes. Da gibt es ja nun eigentlich nichts, nee. Was in irgendeiner Weise entschuldbar ist.
Nee.
Oder.
Nicht so richtig.
Oder ob es ein Spiel ist, was zum Beispiel fundamental fehlerbehaftet ist, mangelhaft ist oder große Schwächen zeigt, aber dann hat es diesen einen Twist, diesen einen Hook zum Beispiel oder dieses eine faszinierende Element, was es dann doch wieder cool macht. Und ich würde sogar, also vielleicht siehst du es anders, wir können uns ja drüber unterhalten, aber ich würde sagen, das ist nicht mal eine Skala, ich würde sagen, das ist ein Spektrum, weil es kann sehr unterschiedlich gewichtet sein, wo die Stärken und Schwächen auch von, ich sag jetzt mal, vielleicht nicht so tollen Spielen sind. Und da könnte man sich dann zum Beispiel drüber verständigen, was gehört noch dazu? Ist zum Beispiel, ich sag jetzt einfach mal ein Spiel, ist zum Beispiel Deadly Premonition Teil dieser ganzen Sache?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das habe ich mir, das Deadly Premonition habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich die Diskussion auch sehr interessant finde. Ich glaube, da kommen wir auch in den Bereich von, es gibt ja das englische Sprichwort, one man's trash is another man's treasure. Ne? Mhm. Also nur weil es für den einen trash ist, heißt das nicht, dass das für jeden gilt. Deswegen bitte auch, falls ihr euch jetzt hier auf die Füße getreten fühlt von einer Aussage, dass wir sagen, das hier ist eindeutig ein Trash-Spiel, dann wenn ihr das mögt und so, da machen wir gar kein Urteil draus. Wir mögen ja auch ganz viel Trash. Aber ich würde sagen, Ride to Hell zum Beispiel ist definitiver Trash, weil das ist spielerisch total verkorkst, es sieht schlecht aus, nichts funktioniert von dem, was sie sich vorgenommen haben, die Story geht nirgendwo hin und ist auch, es ist auch gefühlt kein ambitioniertes Spiel. Ne? Es hat jetzt nicht den Funken, bei dem ich sehe, oh ja, deswegen wollte man das machen, sondern es hat diese strunzdumme Biker-Geschichte, in der so unnachvollziehbar, also so nicht nachvollziehbare Sachen passieren, wie ein Zaun ist im Weg, der ist elektrisch gesichert und um den zu umgehen, nehmen wir einen Truck, fahren in, zum Kraftwerk, um das Kraftwerk zur Explosion zu bringen, um dann an dem Zaun vorbeizukommen.
Mhm.
Und du denkst dir so, aber warum sind wir nicht einfach in den Zaun reingefahren? Und solche Sachen. Und das, ja, das ist extremes Unvermögen. Bei Deadly Premonition ist es wieder dieses ganz klassische Ding von Ambition trifft auf Unvermögen. Weil da würde ich sagen, wurde sehr viel gewollt. Da wollte man eine ganze Stadt simulieren, in der Art und Weise, wie dort Leute ihr Leben leben. Man wollte ein Twin Peaks-Spiel im Wesentlichen machen, also hatte auch erzählerisch viel vor. Man hat unglaublich spleenig inszeniert und die Sprecher sind ja auch tatsächlich ziemlich gut in dem Spiel auf ihre eigene Art. Also da ist viel noch drin, wo ich sagen würde, nee, da funktionieren die Sachen, die versucht wurden. Aber dann hat es halt die spielerische Ebene, die total verkorkst ist und echt wenig Spaß macht und die technische Ebene, die total verkorkst ist und nicht gut läuft und dann noch die problematische Ebene auf der Story-Seite, wo dann auch Dinge drin sind, wo du sagst, das würde man vielleicht anders machen oder sollte man vielleicht anders machen, weißt du, aber das finde ich ist dann interessant. Für mich persönlich ist Deadly Premonition ein Trash-Spiel mit Unterhaltungswert. Ich glaube auch, für viele Leute ist Deadly Premonition legit einfach ein gutes Spiel.
Du, aber für dich persönlich würdest du schon es in die Trash-Ecke lenken.
Für mich ist es Trash.
Weil ich, also ich sag mal so, für mich auch. Aber ein weiterer großer Unterschied, ich gebe dir absolut recht, Deadly Premonition hat Ambitionen. Aber ich würde auch gerne betonen, dass Deadly Premonition bei der Umsetzung kein Totalausfall ist. Sondern Deadly Premonition macht auch Sachen, die interessant sind. Und es macht auch Sachen, die funktionieren. Vielleicht besser oder schlechter, darüber könnte man jetzt reden, sure. Aber es ist nicht, ich denke mir nicht bei jeder einzelnen Minute Deadly Premonition, oh ja, hier kommt die nächste Vollkatastrophe und ich will meinen Kopf gegen die Wand schlagen, sondern hier passieren durchaus sehr coole Sachen und das ist eine Sache, die man über Ride to Hell und Konsorten zum Beispiel nicht so gut sagen kann. Auch hier wieder, es ist ein Spektrum. Wir nehmen jetzt ein Extrembeispiel mit Ride to Hell und ich würde sagen, mit Deadly Premonition würde ich sagen, sind wir vielleicht am oberen Ende dieser Skala oder dieses Spektrums, was wir, ja, über das schon. Wir heute reden.
Weil bei Retro Hell würde ich auch sagen, wir reden ja auch über dieses Ding, ne, wann wird ein schlechtes Spiel gut?
Ja.
Und das, was ich gerade mit der Mission beschrieben habe, mit dem Truck, ist so ein Ding, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, das ist so schlecht, dass es wieder lustig ist.
Das ist richtig.
Und das passiert in dem Spiel immer wieder. Aber, und das wird ja gerne vergessen, zum Beispiel von Robin, wenn wir über dieses Spiel reden, also nicht absichtlich vergessen, aber ne, er spielt das dann gerne hoch, dass es auch immer wieder so unfassbar langweilig ist, weil diese Feuergefechte, von denen gibt es echt viele, die spielen sich so scheiße und da passiert genau gar nichts von Wert. Und die sind so, durch die musst du dich richtig durchquälen, um zu dem Kram zu kommen, der dann wiederum unterhaltsam wird.
Ja.
Innerhalb dessen kann dann immer noch was passieren, weil Ride to Hell, wir haben die PS3-Version gespielt und die ist dann auch noch total buggy und da funktioniert ganz viel nicht und dann sage ich mittendrin einmal, wir fallen gleich durch die Welt und es passiert instant. Ne, sowas kann dann passieren in dem Spiel. Aber das geht dann auch in Richtung von, okay, das wieder unterhaltsam. Aber da könnte ich, glaube ich, argumentieren oder würde ich zumindest das Argument akzeptieren, wo dann Leute sagen, nee, das ist nur noch Trash.
Ja, also ich würde halt sagen, in diesem Bereich von, ich sag jetzt mal Deadly Premonition, ist es diskutabel und ich finde alle Positionen vertretbar zwischen, das Spiel ist legitim scheiße,
ja.
Das Spiel ist hat Trash-Value, also es ist nicht gut, aber ich genieße es,
ja,
bis hin zu, ich finde das Spiel auch legitim gut, bei Leuten, die halt ne, Sachen anders gewichten und die sagen, ach, die Shooter-Passagen und so, das ist mir im Grunde egal, aber die Faszination überwiegt für mich.
Ja.
Ein anderes Spiel, damit ich nicht immer auf Deadly Premonition rumhacke, was vielleicht auch in diesem Spektrum funktioniert und ein Spiel, das ich häufiger auch mal ins Feld führe, ist Alpha Protocol. Alpha Protocol ist auch ein Spiel, bei dem ich alle drei Arten von Stimmen schon gehört habe. Es gibt Leute, die sagen, das Spiel ist legitim scheiße, ich will das nie wieder spielen, ich hab's probiert. Es gibt Leute, die find's unheimlich faszinierend und cool und so und dann gibt's Leute, die sagen, es ist eine Agenten-Soap-Opera mit ziemlich hakligen Mechaniken, aber irgendwie ist es dadurch spleenig und charmant und cool. Der Punkt ist, wenn wir heute über Spiele reden, also je deutlicher wir uns einig sind, würde ich sagen, ist umso sauberer können wir über gewisse Sachen reden. Es gibt ein paar, bei denen bestehen zwischen uns zumindest keine Diskussionspunkte, würde ich mal denken.
Ja, ja.
Keiner von uns beiden wird anfangen mit, nee, Right to Hell Retribution ist ja eigentlich ein verborgener Schatz. Ja, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber das ist so eine der ersten Fragen. Und wie Tom schon gesagt hat, bitte fühlt euch nicht irgendwie von uns beleidigt oder sonst irgendwas. Wir wollen überhaupt nicht. Tom und ich haben vor langer Zeit.
Oblivion, das ist doch Trash.
Das eben nicht, ne? Oblivion ist zum Beispiel ein Spiel, was mir nicht gefällt, aber ich würde es niemals als Trash bezeichnen.
Ja,
es ist ein völlig funktionelles Spiel und es ist ein Spiel, dem ich auch sehr viel abgewinnen kann oder ich sehe zumindest die Dinge, die Leute ihm abgewinnen können. Ne? Das, was bei sowas wie Ride to Hell nicht funktioniert. Bei Ride to Hell würde ich nicht verstehen, warum. Aber
bei solchen Spielen oder Starfield oder sowas, ne, wenn es halt Spiele sind, die uns selbst nicht gefallen oder so, dann bezeichnet man sie in einem Gespräch vielleicht mal als Übertreibung, als Trash oder sowas. Aber in dieser Diskussion würde ich sie auch überhaupt nicht dazu einordnen. Und ich würde auch sagen, bei Alpha Protocol zum Beispiel, dass es so nah dran an so vielen Ebenen wieder so gut zu funktionieren, wo ja vor allem diese spielerische, spielmechanische Ebene einfach sehr versagt. Aber
und die technische Ebene und die grafische Ebene und ein paar andere.
Sure, genau. Aber das weiß ich nicht. Das geht so alles in dieses Mechanische rein. Und die Gespräche und die Story und so, da liegen ja die Faszinationen und die Dynamik des Spiels. Und da funktioniert ja wieder einiges. Ich glaube, da könnte man genauso gut parallel so Spiele wie Nier stellen, das erste Nier, wo ja auch viele Leute so dran abgeprallt sind, weil es so altbacken wirkt in vielerlei Hinsicht. Aber das ist halt auch so super spleenig und eigen. Und das finde ich, da sind wir dann schon in einer anderen Diskussion drin, weil wir reden eigentlich über Spiele, die noch viel weiter unten anzusiedeln sind in Wertungsregionen heute. Und ich meine, da muss man auch, glaube ich, noch die Differenzierung machen, gerade bei Spielen, die wir bei Time to 3 besprechen, des Alters. Weil was heute Trash ist, war vielleicht damals kein Trash. Und ich glaube, da kann man viele dieser Adventures einordnen, über die wir gespielt haben, sowas wie Atlantis oder sowas.
Mhm.
Atlantis war damals kein Trash. Das war einfach ein Adventure unter vielen. Das hat vielen Leuten gefallen, weil es ja so eine fantasievolle Welt hatte und sowas.
Mhm.
Aber wenn wir es heute spielen und uns angucken, wie da die Rätsel funktionieren und wie diese Non-Standard Game Overs provoziert werden, wenn man mit Eno, dem Hauptcharakter, einer anderen Figur sagt, ja, also schön mit der Prophezeiung hier, aber vielleicht sollte sich jemand anders darum kümmern. Und der nächste Schnitt ist dann einfach wirklich so ein harter Cut auf den Game-Over-Screen, wo eine Sprecherin sagt, jemand anders hat sich um diese Sache gekümmert. Also es ist jetzt übertrieben dargestellt, aber nicht so übertrieben dargestellt. Also, es passiert schon so ungefähr im Spiel, so genauso. Und da sind dann halt auch Sachen drin, wie zum Beispiel die deutsche Sprachausgabe, die halt aus heutiger Perspektive echt nicht gut ist.
Ja.
Ne, wo die Leute super komisch klingen, Sachen werden seltsam betont, es klingt, als wäre immer der erste Take genommen worden und als gäbe es auch nur drei verschiedene Leute, die das eingesprochen
die
haben.
Die auch vielleicht keine professionellen Sprecher sind. Und
also zumindest hätten sie diesen Titel nicht verdient.
Ja.
Da muss ich dann auch an so Sachen denken wie bei Kingsfield 4, das ist, finde ich, überhaupt kein trashiges Spiel,
das aber Intro.
Es hat ein super trashiges Intro mit diesem Sprecher, der auch bei Metal Gear Solid zum Einsatz kommt, was ja dann auch so ein Ding ist, ne? Metal Gear Solid, hervorragendes Spiel, schlimme deutsche Version. Da sind dann Teilaspekte Trash, aber das Spiel selbst wird ja dadurch nicht kaputt gemacht.
Ich glaube, wir sind hier einer Sache schon auf der Spur, wenn es darum geht, was Trash-Value ist bei Spielen oder wie er sich entfaltet, weil es geht nicht nur darum irgendwie, es geht nicht um Einzelaspekte und es geht auch nicht darum, ich sag mal so, ein im Grunde funktionelles Spiel, ne? Sowas wie, wir haben jetzt gerade Oblivion gesagt oder so, was einem persönlich nicht gefällt, sowas würde niemals Trash-Value entfalten. Du wirst niemals davor setzen und wirst sagen,
ja,
oh, das gefällt mir so wenig, dass es irgendwie Reiz entwickelt oder sowas. Denn, ne, weil Trash-Value muss, glaube ich, wirklich, kann wirklich nur hervorkommen, wenn es in großen Anführungszeichen objektiv schlecht ist.
Mhm.
Ne? Objektiv schlecht ist ein ganz schwieriger Begriff und das würde, sure, wir würden hier ein ganz neues Fass aufmachen, wenn wir jetzt darüber reden, was ist objektiv, aber das ist einer der Punkte, als du mir das Thema angetragen hast, über das ich zu Hause nachgedacht habe und mir hilft es immer, wenn ich irgendwie Vergleiche ziehe zu anderen Medien und anderen Formen, mhm, von Inhalten und so weiter und für mich ist eine der großen bestimmenden Sachen an Spielen als Medium. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal den Vergleich aufmacht zwischen Trash-Filmen und Trash-Spielen. Mhm. Spiele als Medium haben eben diese eine bestimmende Eigenschaft und das ist, dass sie eine rein funktionelle Ebene haben, die handwerklich einfach in der Hand des Spielers liegt und funktionieren muss, eben die Ebene der Interaktion. Wie interagierst du mit dem Spiel, ja, und funktioniert es auf dieser Ebene? Filme sind etwas, was du, ich sag jetzt mal, passiv rezipierst. Du sitzt davor, du guckst es und dann ist gut. Ne? Aber es geht nicht darum, dir wird ein Ziel gestellt und du scheiterst an diesem Ziel, sondern es ist so, der Film will etwas erreichen und wenn überhaupt, dann scheitert der Film, nicht du. Das ist schon eine große Sache, weil ich glaube, dass schlechte Spiele tendieren dazu, frustrierend zu sein. Schlechte Filme sind so, dass man halt davor sitzt, selbst wenn sie nicht unterhaltsam sind, selbst wenn sie kein Trash-Value entfallen, ist halt ein schlechter Film davor. Es kann sein, dass er nervt, es kann sein, dass du ausmachst, es kann sein, dass du das Interesse verlierst und an deinem Handy bist oder sowas.
Ja.
Aber du hast selten diesen Moment von, warum ist das so? Warum funktioniert das nicht? So. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Teil davon, warum Trash-Spiele eine ganz eigene Dynamik haben,
ja,
und ganz anders funktionieren für die Spieler. Wir werden später noch zum Thema kommen, warum es dann eben doch Trash-Value entfaltet und warum es doch unterhaltsam sein kann mit schlechten Spielen. Aber das ist, denke ich, eine wichtige Feststellung, dass Spiele durch die Interaktionsebene, durch die rein funktionelle Ebene, wo man sagt, die müssen als Spiel irgendwie funktionieren, dass die da ganz andere Anforderungen haben.
Total,
und ganz andere Eigenschaften dem Spieler gegenüber.
Ich habe auch das Gefühl, dass du dann über auch verschiedene Abstufungen von Trash redest, weil wir haben jetzt viel über Sachen geredet, wo halt eine erzählerische Komponente drin ist, die dann durch Sprachausgabe oder schlechtes Writing oder sonst was unterhaltsam werden kann. Und das sind ja auch ein paar unserer Favoriten bei Time to Die. Aber es gibt ja auch sowas, ich habe mit Mats das Spin-off-Zelda-Spiel auf dem CDI gespielt, Link, die Fratzen des Bösen.
Mhm.
Was so ein 2D-Sidescroller ist mit so handgezeichneter Grafik, die auch eher behelfsmäßig aussieht. Und dann halt diesen berühmten gezeichneten Zeichentrick-Sequenzen. die ja erstaunlich gut eingesprochen sind. Die haben ja richtig gute Sprecher damals gehabt im Deutschen. Und die aber Schwachsinn sind, so von dem, was da passiert. Aber spielerisch ist das Spiel halt echt frustrierend, weil es Mechaniken hat, die nicht gut funktionieren, super unfair designt ist durch seine ständig respawnenden Gegner und du super easy getroffen werden kannst. Und dann kommst du in so eine Form von Frust und Trash-Faktor rein, wo, glaube ich, viele Leute einfach nur dran abprallen, weil das macht ja keinen Spaß. Mhm. Wenn du dich dann aber zu zweit hinsetzt und sagst, nein, wir prügeln das jetzt durch, dann, ne, du musst quasi selber mehr Aufwand betreiben, um aus diesem, diesem schlechten Spiel Unterhaltungswert rauszuziehen. Mhm. Und ich glaube, da ist es dann ein großer Unterschied, machst du das alleine oder machst du das mit anderen Leuten zusammen?
Definitiv. Das ist auch eine Sache, über die ich zu Hause nachgedacht habe. Gruppendynamik, glaube ich, macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Und auch hier wieder habe ich drüber nachgedacht, wie ist das, wenn ich zusammen mit einem Freund einen schlechten Film gucke? Ne? Irgendwie so, ich weiß nicht, was euer Lieblings Best Worst Movie da draußen ist. Es gibt ja mittlerweile ein paar Kandidaten, The Room, Troll 2, Plan 9 from Outer Space oder was auch immer ihr da gerade als aktuelles Beispiel habt. Und da, ich sag mal, da kann ich mir zwar vorstellen, dass jemand da alleine vorsitzt und Spaß hat und sagt, ist alles ein bisschen doof, aber es ist nochmal eine ganz andere Dynamik, wenn man mit einem Freund oder sogar mehreren Freunden davor sitzt und rifft und auf dem Bildschirm zeigt und haha, guck mal da hinten, die Kulisse hat gewackelt und was weiß ich nicht alles, was dann passiert. Ich glaube, für schlechte Spiele ist es, ich weiß nicht, ob ich das so universell ausdrücken will, dass es immer so ist, aber für mich ist es, glaube ich, so, ich glaube nicht, dass ich ein Trash-Spiel genießen könnte, wenn ich alleine davor sitze und nur versuche, es zum Funktionieren zu bringen. Nur versuche, es wirklich wie ein Spiel zu spielen und zu bewältigen. Ich glaube, ich brauche diese Time-to-3-Dynamik, wo wir mit mehreren Leuten, 2, 3, 4, wie viel wir auch immer sind in der jeweiligen Aufnahme, davor sitzen und diese Leidensmomente, eigentlichen Leidensmomente teilen und die Absurdität dieser Momente feiern. Ich hab, oh Gott, ich hab vergessen, wie das Spiel heißt. Wie hieß dieses deutsche Spiel, wo man nur die Pistole hat?
Passcure.
Passcure, genau.
Habe ich mir mit aufgeschrieben.
Das ist zum Beispiel so ein ganz klassisches Ding. Das hätte ich halt zu Hause nicht länger als eine halbe Stunde überhaupt ausgehalten oder mir angeguckt oder so. Aber mit euch zusammen war es dann
also
lustig.
Ich sehe dich jetzt auch nicht bei Devil's Third am Endgegner sitzen, anderthalb Stunden lang und versuchen, den selber Platz zu machen, wenn nicht da noch zwei andere Leute daneben sitzen.
Zum Glück war ich da auch ja überhaupt nicht frustriert.
Ja, aber trotzdem, da sind ja auch so Momente entstanden, wo, weil Devil's Third ist ja auch so ein Spiel, das ist ein Wii U-Spiel, ein Third-Person-Shooter von Tobunobu Itagaki, der Ninja Gaiden-Typ. Und das war halt super schlecht bewertet und unerfolgreich und hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Es ist aber ein komplettes Spiel so und es hat tatsächlich seine Momente, es hat sogar spielerisch seine Momente. Mhm. Und dann halt eine super bescheuerte Geschichte, die keinen Sinn ergibt. Aber da hast du halt dann auch diese Sachen drin von, wo sie es ein bisschen zu gut gemeint haben mit dem Gameplay, ne? Wo du kämpfst und kämpfst und kämpfst und dann gibt's diese eine Stelle, wo Robin sagt, so, ja, jetzt kommen noch drei weitere. Und du beschwerst dich irgendwie nur und dann kommen aber noch drei weitere Gegner und wir sind alle so, wow, es wird laut und sowas und es passiert halt genau das und du stirbst sofort. Ne? Ja, ja, ja. Und dann stirbst du sofort und das ist lustig, aber wir müssen es ja danach trotzdem noch machen. Und das ist dann dieser Zwiespalt, weil ich glaube, das kann super schnell brechen, weil wenn das dann zu hart würde und man dann so sehr Kraft aufwenden müsste, um da vorbeizukommen. Ich glaube, dann kann schnell dieser Moment kommen, wo man sagt, das ist es nicht wert.
Ich glaube auch, ich versuche gerade mich zu erinnern, ob wir bei Time to 3 so richtig Sachen hatten, wo wir, nicht weil es nicht unterhaltsam war oder nicht weil es langweilig war von der Aufnahme her oder so, sondern wirklich aus richtigem Frust.
Gute Frage.
Abgebrochen haben.
Ja, ja, gute
Weil wir Frage. Haben, also das, wir betonen das nicht oft, aber wir erzählen es ab und zu mal, wenn wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plauen. Es gibt immer mal wieder Time to 3 Aufnahmen, eher selten, aber es kommt vor, wo wir im Nachhinein sagen, das war eigentlich nicht gut, das war nicht so unterhaltsam oder sowas. Und die veröffentlichen wir dann auch einfach nicht, weil das niemandem was bringen würde, euch nicht, uns nicht. Aber ich überlege, ob das jemals passiert ist aus so richtigem, boah, dieses Spiel ist so scheiße, dass es mich wirklich aggressiv ärgert oder dass es mich traurig macht oder was auch immer die negative Emotion ist, die in dem Moment überwiegt. Ob wir aus den Gründen schon mal abgebrochen haben.
Also bestimmt irgendwo mal in One-Offs oder so, weil das sind ja, wir haben eine Playlist bei Time to 3, die heißt One-Offs, wo einfach nur Spiele drin sind, die wir für eine Folge gespielt haben, in der Regel, und nicht weiter. Und da kann ich mir vorstellen, weil ich erinnere mich irgendwie, Und ich weiß nicht, warum ich da Robins Stimme im Kopf habe, aber ich erinnere mich so an Momente, wo wir dann so gesagt haben, nee, komm, reicht auch bis hierhin, so nach dem Motto, dass sowas vorgekommen ist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es dann am Schwierigkeitsgrad lag oder sonst irgendwas.
Ja. Wir haben ein gar nicht so altes Beispiel, was so ein bisschen in die Richtung geht, nämlich bei tatsächlich The Inquisitor. Da gab es vor kurzem einen Moment,
ja, stimmt eigentlich,
wo Robin gesagt hat, ich will das nicht weitermachen. Ne? Und das ist jetzt kein Geheimnis, weil ich glaube, das hat er sogar on air gesagt. Aber
ja, wir haben es besprochen. Aber das war ja, naja, war es spielmechanischer? Es war so ein Mix aus spielmechanischer Frust und das Spiel ist halt langsam und man dreht sich die ganze Zeit im Kreis und storytechnisch passiert nichts. Aber die Art und Weise, wie storytechnisch nichts passiert, ist ja das, wo wir dann auch Unterhaltungswert rausziehen. Und es gab aber definitiv den Moment, wo Robin meinte, nee, und dann wollte ich ja weiterspielen. Und das haben wir auch in der Folge alles mal erklärt.
Genau.
Und die Leute haben ja auch, also es ist ein bisschen eigenartig, das finde ich auch manchmal schwer vorhersehbar, worauf die Leute reagieren. Dass zum Beispiel bei Inquisitor so eine Gruppe innerhalb der Hooked und Time to Die Community entstanden ist, die gesagt hat, das ist unser Spiel. Das weiß ich nicht, hätte ich jetzt vorher nicht unbedingt vermutet.
Ja, ich bin auch bei den Stangen-Adventures, die wir beide oftmals im Zweiergespann spielen, da waren ja auch Leute, die unter anderem zum Beispiel auch Robin, die von außen gesagt haben, als wir Atlantis 1 gespielt haben, das war so schön, das war so unterhaltsam. Robin fand es sogar so gut, dass er uns gefragt hat, ob er dann ab Atlantis 2 mit dabei sein kann, was wir dann auch gemacht haben. Und das ist ganz interessant, aber das, ich sag mal so, bislang haben wir gesprochen über, wenn man selbst spielt oder selbst in einer Gruppe davor sitzt oder sowas. Ich glaube, die Perspektive als Zuschauer auf Trash-Spiele ist nochmal eine andere. Ich glaube, wenn man das dann wie zum einen Trash-Film passiv rezipiert, nämlich jemandem zuguckt, wie derjenige das spielt, wird das eine andere Nummer. Ich glaube, es entfaltet nicht so viel Frust. Keine Ahnung, wenn ich jemandem dabei zugucke, Wanted Dead zu spielen, dann habe ich nicht dieses, ich möchte das und das machen und es funktioniert nicht. Und warum ist die Steuerung so? Und
nicke vehement.
Warum ist, ne? Und ich glaube, dann nähert es sich dem Reiz an, den man empfindet, wenn man zum Beispiel einen Trash-Film guckt. Einfach dieses, man sieht jemand anderem beim Strugglen zu und so ähnlich wie, ich glaube, man als Spieler diese Gruppendynamik vor dem jeweiligen Spiel braucht, wo man sagt, oh, kann doch nicht sein, dass es jetzt gerade abgestürzt ist oder ist das dein Ernst? Beim 12. Versuch plötzlich tritt dieser Bug auf, obwohl ich diesmal richtig gut war und so weiter. Ich glaube, so ähnlich kann man wesentlich relaxter rangehen an schlechte Spiele, wenn man das nur, wenn man diese Ebene dazu hat. Und dann hat man vielleicht noch jemanden, der das kommentiert, ne, der Witze darüber macht oder bei dem man merkt, oh, der Arme, der bricht sich da gerade einen ab mit diesem schlechten Spiel oder so. Ich weiß nicht, ob ich das mit reinzählen würde in den Trash-Value oder ob das nicht dann so eine Mixform wird aus, dem Entertainment des jeweiligen Content-Creators zum Beispiel und dem, was das Spiel hergibt.
Ich finde, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil da muss ich nochmal auf Ride to Hell zurückkommen, weil ich mich wirklich dran erinnere, wie ich in Aufnahmen von Ride to Hell saß und mir dachte, alter Falter, ist das scheiße gerade. Weil es ist dann wirklich physisch anstrengend, das für mehrere Stunden lang aufzunehmen. Und nicht im Sinne von, oh, mein Job ist so schlimm oder sowas, sondern einfach wirklich, ist halt anstrengend.
Ja.
Und zwar kopfschmerzinduzierend anstrengend. Wo ich nicht selten aus dieser Aufnahme auch rausgegangen bin und mir dachte, ich muss jetzt erstmal eine Pause machen, wirklich. Ja. Und das ist ja etwas, das geht verloren, wenn du es in Folgen aufgeteilt in einem Let's Play guckst. Und vor allem auch den Luxus hast, vorzuspulen. Ne? Wenn du selber
oder
sagen
kannst. Pausieren oder.
Genau, oder nebenbei was anderes zu machen, wenn es Second Screen Entertainment ist und sowas. Und wir sitzen halt wirklich zu zweit oder dritt oder viert davor und quälen uns dadurch. Und oft, also bei dieser Art von Spiel, und ich glaube bei Inquisitor auch teilweise, ist es halt immer mal wieder auch ein tatsächliches Quälen, wo man sich so denkt, was ich jetzt alles machen könnte eigentlich. Und wir machen aber das hier. Und man weiß dann natürlich, am Ende kommt trotzdem was Cooles bei raus und die Leute mögen es. Und ich selber mag ja dann auch die Highlights. Also ich bin froh, dass wir Ride to Hell zum Beispiel durchgespielt haben bei Time to 3, auch wenn ich es überhaupt nicht nochmal machen würde. Also wenn ich auch, ich würde jedem davon abraten, das zu spielen und so, und ich würde sagen, das ist die beste Art, das zu erleben. Entweder bei uns im Let's Play oder bei jemand anderen oder halt, selbst wenn man es unkommentiert sehen will, dann halt um Gottes Willen nicht selber spielen. Aber ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich glaube, das macht schon einen signifikanten Unterschied. Weil ich schätze mal, viele Leute da draußen, die jetzt zum Beispiel auch selber so nicken, zustimmen bei den Beispielen, die wir genannt haben, würden auch nicht selbst diese Spiele anschmeißen. Selbst vielleicht in einer eigenen Freundesgruppe oder sowas. Sondern für die ist das dann eher so eine Art YouTube-Video-Entertainment-Kategorie.
Mhm. Oder wenn sie es anschmeißen würden, kann ich mir auch vorstellen, dass viele nach kurzer Zeit bereits sagen würden, nee,
ja,
vielleicht besser nicht. Ich glaube nicht, dass sich dieser Reiz entfaltet. Ich glaube, es ist tatsächlich wirklich eine neue Art von Unterhaltung, wenn man diesen Filter noch hat und so. Darf ich an dieser Stelle, ganz kurz, bevor ich es vergesse, würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, um mich einmal bei Robin Schweiger zu bedanken. Weil Robin Schweiger, er ist kürzlich nach Japan ausgewandert, wie wir wissen, aber ich hoffe, dass es ihm gut geht, wo auch immer er ist. Und
ich glaube, er kommt heute wieder oder gestern.
Wir werden sehen.
Ja, jedenfalls, mal gucken.
Der Punkt ist, ich war jetzt bei Ride to Hell Retribution, war ich nicht dabei. Das war, als ich nicht bei Time to 3 mitgemacht habe.
Schön für dich.
Ich weiß, ich erzähle mich bis heute unter die glücklichsten Menschen auf diesem Planeten. Aber ich war bei vielen anderen Trash-Spielen dabei. Und ich betone das nicht oft, mit welcher Selbstverständlichkeit Robin immer wieder derjenige ist, der bei den schlimmsten und trashigsten Spielen, die wir spielen, den Controller in der Hand hat. Und derjenige ist, der diese Spiele spielt. Das ist im Grunde ein Akt von Großzügigkeit, den ich ihm nie vergelten kann. Ne, Past Cure, I'm Not Alone, Deadly Premonition natürlich, oder was auch immer wieder hat.
Inquisitor jetzt halt zum Beispiel.
Wanted Dead, über ganz große Teile, The Inquisitor. Aber
bei Wanted Dead haben wir uns abgewechselt. Bei Devil's Third haben wir uns auch abgewechselt. Also es gibt die Spiele, wo wir, das war dann eher so ein, also neueres in Anführungszeichen, ist jetzt auch schon Jahre her, aber so ein Ding, wo wir mal gesagt haben, okay, wir wollen uns dann auch abwechseln und sowas.
Ja gut,
und,
aber selbst bei diesen Spielen nimmt sich Robin dann nicht raus mit zum Beispiel mit dem Argument, ich habe das andere schlechte Spiel gemacht oder so. Also Robin ist kontinuierlich einfach
ein Glover Trooper. Hat das zumindest versucht, aber ja.
Schon. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es immer und in 100% aller Fälle so, aber wenn es darum geht, wer ist am konsequentesten und kontinuierlich der Trooper, der sich bei Time to 3 die schlimmsten Spiele antut oder so, denke ich, ist Robin auf dem Treppchen ganz oben.
Ja, ich denke auch.
Ich möchte an dieser Stelle, Robin, wenn du das hier hörst, möchte ich mich einmal von ganzem Herzen bei dir bedanken, weil das ist, ich könnte mir vorstellen, dass selbst in der Gruppendynamik, selbst hier vor dem Fernseher im Hooked-Studio und wir haben Snacks und wir quatschen und wir freuen uns darauf, dass es hoffentlich den Zuschauern gefällt, selbst da, du hast es gerade schon erwähnt, ne? Es kann auslaugen. Es kann schon auslaugen, wenn du nicht selbst den Controller in der Hand hast. Wenn du nur dabei sitzt und dir stundenlang am Stück eins dieser Spiele gibst und es verfolgst. Selbst da kann es schon passieren, dass du Kopfschmerzen kriegst, müde wirst, dass dein Energiehaushalt sinkt, dass du merkst, oh Gott, ich kann nicht mehr. Dass dir nichts Unterhaltsames mehr einfällt, was du zum Geschehen auf dem Bildschirm sagen kannst und so. Das ist tatsächlich sowohl psychisch als auch physisch auslaugend. Und ich glaube, das würde mir noch 100-mal mehr so gehen, wenn ich regelmäßig gezwungen wäre, dieses Spiel auch noch, also die Vorstellung, dass ich I'm Not Alone mit euch hätte durchspielen müssen und ich wäre am Controller gewesen, jagt mir Schauer über den Kopf. Schauer.
Ich meine, bei I'm Not Alone, das war ja, was wir über Remote aufgenommen haben und da haben wir es ja zumindest zwischenzeitlich mal versucht, es hat einfach nicht geklappt, die Steuerung zu übernehmen, weil ich ja mal gesagt habe, ich kann auch übernehmen und Robin meinte, sure, please.
So viel Selbsterhaltungstrieb hat er dann doch.
Ja, es hat dann einfach nicht so richtig funktioniert, aber ich hab da auch Respekt vor, dass er da so wenig Scheu vor hat, weil er, glaube ich, auch selber, also wir haben ja alle dieses Interesse an den Trash-Spielen, aber ich glaube, ihm macht das dann auch Spaß, selber zu spielen. Und ich merke aber auch, dass es mir manchmal leichter fällt, beim Spiel auch so aktiv dabei zu sein, wenn ich selber den Controller in der Hand habe. Und deswegen mochte ich auch so Sachen wie halt Glover und Devil's Third und Co., wo wir gesagt haben, wir wechseln uns ab. Sure. Weil dadurch dann unterschiedliche Dynamiken entstehen, weil jeder von uns hat so eine andere Art, irgendwie mit Frust umzugehen oder ne, deine latenten Devil's Third Skills werden geweckt. Und so, solche Sachen können dann passieren oder was bei Wanted Dead, ich weiß nicht, bei einem.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nicht über meine latenten Devil's Third und Wanted Dead Skills reden.
Nee, ich finde, man muss drüber reden, weil so ansonsten tut man das ja nicht, wo man das dann so rausfindet. Und ja, das weiß ich nicht, da fallen mir selbst so kleinere Sachen ein. Wir hatten mal, ich glaube, das war mit Mats zusammen Driver 2 gespielt und haben uns da auch abgewechselt. Das war so ein Ding, wo ich, glaube ich, einer der wenigen bin, der mal Bock hätte, das weiterzuspielen, weil ich das so unterhaltsam fand, weil das ist ja auch so ein Spiel, so richtig schwere, anspruchsvolle Mission und aber eigentlich geil, eigentlich coole Szenarien, spielt sich gut und ist cool. Sieht halt alt aus, wegen PlayStation 1 und sowas, aber weiß ich nicht, da habe ich eine Faszination für entwickelt in dieser Time to Dry Session. Aber ja, es ist interessant, es ist auf jeden Fall spannend, wie sowas die Dynamik verändert. Mir ist gerade auch noch eingefallen, die Parallele zu dem, was wir bei Trash-Filmen hatten, ne? Weil das, was wir machen, ist ja nicht so weit weg von sowas wie Mystery Science Theater, die sich ja auch genau diese dieses Ding genommen haben von, wir reden hier über Filme, die eigentlich keiner so richtig kennt, die keiner auf dem Schirm hat und riffen dazu. Das ist natürlich geschrieben dann, also das ist ja vorgefertigt.
Das ist gescriptet, ja.
Genau. Das machen wir jetzt nicht. Das gibt es auch auf YouTube als Art von Videoinhalte. Früher war das ja The Spoony One, den wir eigentlich alle mal geguckt haben, der jetzt schon, glaube ich, ziemlich lange nichts mehr macht. Ich weiß jetzt auch nicht, was der aktuelle Stand ist. Aber diese Art von Inhalt, ne, dieses betreute dabei sein bei etwas, das eigentlich man sich sonst nicht angucken würde. Das finde ich halt dann auch spannend. Und mir macht es einfach sehr viel Spaß. Und ich glaube, diese Freude teilen wir uns alle, Sachen zu entdecken, die verloren sind oder über die kaum noch jemand redet, die tief in irgendeiner GOG-Bibliothek oder vielleicht auch nirgends online zu finden sind. Ne? Weil Vandell war so ein Beispiel, das hat uns jemand zugeschickt. Ich habe jetzt nicht komplett parat, wer das war.
Besser ist es.
Aber das ist ein Spiel, das findest du nicht mehr. Wenn du nicht weißt, dass es existiert, würdest du diesem Spiel nicht mehr begegnen. Und das ist dann reiner Zufall, dass es über ItemGet bei uns gelandet ist und dass wir dann auch mal entschlossen haben, da reinzugucken.
Ja.
Und dann haben wir beide das durchgespielt in relativ kurzer Zeit, weil es ein kurzes Spiel ist. Und das ist ja wirklich gar kein gutes Adventure, aber
das kann man sagen.
Die Art und Weise, wie es daneben greift, ist dann wieder so, also wo man wirklich so mit staunendem Gesicht davor sitzt und sich denkt, das habt ihr hier gemacht? So, das war euer Versuch eines Rätsels? Das ist jetzt die Story, die passiert als nächstes? Und diese Fassungslosigkeit ist dann unterhaltsam.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du gerade ansprichst. Darüber habe ich bislang noch nie nachgedacht, aber ich habe den Eindruck, ich müsste nochmal genauer drüber nachdenken und ein bisschen reflektieren, ob das so stimmt, aber ich habe den Eindruck, einer der großen Punkte, wenn es darum geht, ob ein Spiel als Fehlschlag unterhaltsam ist, eben Trash Value entfaltet, ist, glaube ich, auch nicht nur, dass es scheitert, sondern auch wie. Und ja, zwar wie sehr, wie spektakulär.
Genau. Ja.
Wenn, ne, also du hast schon vorhin angesprochen, dass es einen großen Unterschied macht, ob ein Spiel zum Beispiel an seinen Ambitionen scheitert oder trotz nicht vorhandener Ambitionen scheitert. Das macht schon einen großen Unterschied. Aber ich glaube, ein Spiel kann auch, sagen wir mal so, angenommen, wir nehmen uns zwei Autospiele und das eine, also so Rennspiele, und das eine scheitert daran, dass die Steuerung halt nicht so richtig geil ist und bla und das Fahrgefühl ist nicht gut und sowas. Das entfaltet für sich, glaube ich, noch keinen Trash-Value. Aber wenn du dann sowas hast wie Big Rigs Over the Road Racing, was damals schon alleine wegen seiner GameSpot-Rezension viral gegangen ist, ich bin mir sicher, dass die noch online ist, ihr könnt mal danach suchen, GameSpot Big Rigs Over the Road Racing, das ist eine Videorezension, in der kein einziges Wort gesprochen wird, sondern es wird nur der Redakteur vorm Bildschirm gezeigt, wie er reagiert auf jedes einzelne Versagen dieses Spiels, dass er wirklich in seiner DNA und auf seiner schon grundlegendsten technischen Ebene versagt und dann eigentlich auch auf jeder anderen. Ne? Also das scheitert ja spektakulär mit Anlauf.
Ja.
Und da entsteht plötzlich so ein Gefühl, was zum Beispiel bei dem anderen fiktiven Beispiel, was ich gerade gesagt habe, nicht entstehen würde. Dieses Fassungslose, dieses Was?
Ja.
Das geht doch nicht, das kann doch nicht sein. Und das ist, glaube ich, für viele der Spiele, die wir haben, also wäre Past Cure so unterhaltsam gewesen, wenn wir nicht plötzlich aus dem Haus rausgeglitscht wären und uns im weißen Void befunden hätten? Und also, what? Was ist denn jetzt los? Ja, oder wäre Deadly Premonition genauso unterhaltsam gewesen, wenn nicht dieser legendäre Crash auf der Map passiert wäre, wo plötzlich alle Grafiken säuberlich aufgereiht wurden, dann crasht es auf dem Desktop und dann kam noch hinterher dieser zweite Punch mit dem zumindest vermeintlichen Tippfehler in dem Achievement, was ja auch im selben Atemzug quasi passiert ist. Ne? Der erste entwaffnet dich und der zweite verpasst dir nochmal so einen Kinnhaken. Das ist halt, das ist Fallhöhe. Ne? Das ist genau. Und ich glaube, Fallhöhe macht nochmal einen sehr, sehr großen Unterschied dabei, wie unterhaltsam diese Sachen werden können. Das Problem für uns bei Time to 3 ist, wir können natürlich nicht vorhersehen, wie hoch die Fallhöhe ist, bevor wir es spielen. Aber
und ich meine, das macht ja dann oft den Unterschied aus, weshalb, wann wird ein One-Off quasi zu mehr als ein One-Off. Ne? Das entscheiden wir ja meistens erst beim Spielen, nicht schon vorher. Fun Fact übrigens zu Big Rigs Over the Road Racing ist seit 8. April 2025, also gerade erst, auf Steam erhältlich für 5,90 Euro, hat dort einen Wertungsschnitt von mostly positive.
Sure, ich bin mir ja auch sicher, dass keine einzige der Bewertungen sarkastisch ist.
Ja, ja.
Also, ich sag mal so, wenn bei euch das Geld knapp ist, dann tut's bitte nicht. Kauft euch nicht für 5,90 Euro Big Rigs Over the Road Racing. Das ist legendär eines der schlechtesten Spiele.
Oder 7,09 Euro mit dem Soundtrack.
Okay, über den Soundtrack kann ich nichts sagen, aber ich kann euch sagen, also das ist, es ist legendär eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten.
Und
es ist mit einem solchen, also da passieren Sachen, von denen wusstest du nicht mal, dass ein Videospiel so funktionieren oder eben auch nicht funktionieren kann.
Obwohl wir auch schon Spiele hatten, wir haben neulich ein Spiel gespielt, das heißt GT New York. Das war auch nur ein One-Off, das wir gemacht haben, das auch sehr ähnlich war zu diesem einen Taxi-Racer oder so, das mal Robin und ich gespielt haben. GT New York haben wir zu dritt gespielt.
Ja.
Und das ist ja auch so ein Ding, ne? So dieses, okay, du hast hier eine offene Welt, du kannst Auto fahren und es ist super billig. Und die Texte sind schlimm, die Formatierung der Texte ist schlimm, was glaube ich mehr an modernen Systemen liegt als am Spiel selber, da bin ich mir nicht 100% sicher. Aber dann hat es halt so Sachen wie, dass du bei der allerersten Mission, ne, du fährst einfach nur zum grünen Kreis hin, willst da jemanden abholen, der steigt langsam da ein und dann fährst du an und dann explodiert da bereits eine Bombe, die halt storytechnisch da explodieren soll und du explodierst mit und die Physik sorgt dafür, dass dein Auto mit Karacho durch die Gegend geschleudert wird und es passiert auch so unvermittelt und dann ist dieses typische Ding, ne, dieses was du auch gerade gemeint hast, dieses wir sind so unvorbereitet, du weißt nicht, dass das gerade passiert, dann passiert es und es ist so spektakulär scheiße.
Ja.
Ja, und dann musst du halt nochmal machen und erstmal rausfinden, was war das überhaupt? Und diese, für diese Momente ist dann der Channel gemacht im Wesentlichen.
Ich glaube, die Erwartungshaltung spielt tatsächlich eine große Rolle. Ich denke gerade drüber nach, wie es aussieht bei größeren Spielen. Da reden wir jetzt mal nicht von AAA oder so, aber nehmen wir zum Beispiel das Gollum-Spiel. Das Gollum-Spiel ist legendär breitflächig nicht gut angekommen. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es Leute gibt, die, es gab natürlich Content-Creator, die sich drauf gestürzt haben und so weiter,
ja, ja.
Aber ich bin mir bis heute nicht sicher, weil ich das auch wirklich nicht verfolgt habe, hat dieses Spiel zum Beispiel Trash-Value? Ist das ein Spiel, wo du Content-Creatern zuguckst und gemeinsam mit dem Content-Creator diese Fassungslosigkeit erlebst und dir die Kinnlade runterklappt und what, was passiert hier? Oder ist es einfach nur die frustrierende, oh, that's a shame. Art von Enttäuschung.
Es ist, ich habe es ja mit Robin mal gestreamt, als es rauskam und ich glaube, da steckt auf jeden Fall Trash-Value drin, in der Art und Weise, wie Dinge nicht so richtig funktionieren, aber über große Teile ist es einfach ein schlechtes und langweiliges Stealth-Spiel. Und das ist dann ne, dieser Part, wo du wirklich diese eher Langeweile hast, weil die, das ist ja etwas, ne, das gilt ja auch unter Spielejournalisten als so Standard, die schlimmsten Spiele auch zum Reviewen oder sowas sind langweilige Spiele.
Oh ja.
Die einfach nur so Run-of-the-Mill, Standardkram, gar nichts Besonderes, weder im Guten noch im Schlechten, sondern einfach nur so, okay, 1000-mal schon gespielt,
ja.
Ist okay, aber
Du hast 100-mal lieber ein Spiel, über das du in deinem Text oder deinem Video-Essay riffen kannst, als ein Spiel, über das du nichts sagen kannst, außer, ja, es macht nicht viel und das, was es macht, macht es nicht gut. Aber ich weiß nicht, wie ich euch das so vermitteln soll, dass es vielleicht noch halbwegs unterhaltsam ist, dass ihr Spaß daran habt, meine Rezension zu gucken, dass ich Spaß daran habe, sie zu schreiben oder so. Ich war sehr dankbar, als ich Spieleredakteur war, als irgendwann meine Chefredakteure unweigerlich auf den Trichter kamen, oh, je spleeniger das Spiel ist, das wir Leo geben, umso ulkiger wird dann die Rezension hinterher. Weil mein da kann
Teddy sich, und ich.
Ja, mein Teddy und ich oder eben Heartful Boyfriend oder so. Ja, also irgendwie so dieses Spiel, nicht, dass das schlechte Spiele wären, das will ich so gar nicht sagen, aber halt, da war irgendwas Die Spiele waren ein bisschen eigenartig.
Wobei, irgendwie. Also das ist eine interessante Frage. Ist mein Teddy und ich Trash? Falls ihr es nicht auf dem Schirm habt, mein Teddy und ich ist ein Spiel, das ist eindeutig an Kinder gerichtet, in dem du so einen kleinen Teddy bekommst und der spricht halt mit dir. Und das hat so ein bisschen diesen Tamagotchi-Charakter. Den kannst du dann waschen, dem kannst du einen kleinen Garten bauen und Sachen anziehen und so. Und
auf Reisen gehen, ne? Was weiß ich nicht.
Genau.
Füttern,
putzen. Und der Unterhaltungswert kam dann dadurch, dass du diesem Teddy halt Texteingaben machen kannst für Dinge, die er halt toll findet. Weil er fragt dich quasi, hey, was ist dein Lieblingsessen? Und dann gibst du das ein. Und dann fragt er dich, was ist deine Lieblingsfarbe? Und dann gibst du das ein.
Der hat so eine Sprachsynthese-Software, wo er dann Sachen nachsprechen kann im Wesentlichen.
Genau. Und da kommt dann, glaube ich, am ehesten der Trash-Faktor zu einem Spiel, das eigentlich so, ja, ist halt so niedlich Kinderkram, so, ist okay. Also ist jetzt auch nicht krass, aber ist okay. Da kommt das dann rein, weil der redet halt so, der redet die ganze Zeit so, Anna, hallo, ja, das ist meine Lieblingsfarbe.
Falls ihr es euch nicht vorstellen könnt, was Tom gerade sagt, es gibt mehrere Folgen auf Time to 3, in denen Tom, Mats und ich, mein Teddy und ich gespielt haben, also guckt ruhig mal vorbei, es war sehr unterhaltsam, es gab mehrere Lachflashs und gar nicht so wenig. Also, nee,
weil dieses Individualisieren dessen, was dort gesagt wird, weil er versucht halt alles auszusprechen, was du ihm gibst, ist halt einfach sehr lustig, weil man damit ziemlich viel Schindluder treiben kann. Und
also ich zögere, das Trash Value zu nennen.
Da bin ich mir halt auch.
Ich würde sagen, dass uns, mein Teddy und ich, eine spielerische Freiheit gibt, die wir halt benutzen, um Schindluder zu treiben. Weil man kann mit diesem Teddy völlig normal umgehen. Man kann ihm halt sagen, ja, mein Lieblingsgetränk ist Apfelsaft. Das haben wir aber nicht gemacht. Wir haben ihm gesagt, unser Lieblingsgetränk ist Menschensaft. Genau. Und wir gehen gemeinsam ins Eingeweidegeschäft in Innsmouth. Und wir haben den Teddy ganz schön verkorkst. Wir haben ihm beigebracht, dass Bürsten unsterblich sind oder dass. Und ich glaube, ich würde dem Spiel definitiv nicht. Also, ich würde nicht sagen, das Spiel hat Trash-Value, weil es uns die Freiheit gibt, den Teddy zu verarschen. Sondern die Freiheit, mit dem Teddy zu interagieren, die wir dann so ein bisschen missbraucht haben.
Meine Frage wäre nur, ob zum Beispiel die Art der synthetischen Stimmen inhärent ein bisschen trashy ist, weil es halt so scheiße klingt.
Das kann sein, das ist schwer zu beurteilen. Ich weiß nicht, dazu müsste ich nochmal, und das kann ich nicht mit Kinderaugen darauf gucken.
Hast du dem Spiel eigentlich eine Wertung gegeben bei Gamona?
Ja, aber ich kann dir leider aus dem Kopf nicht sagen. Welche. Und wir müssen jetzt in die Wayback-Maschine und nachgucken.
Ja, also. Ich habe gerade mal nachgeguckt bei Metacritic. Das hat da leider keinen richtigen Schnitt, weil es gibt nur 3 Reviews. Einmal 50, einmal 70, einmal 70.
Also ich kann dir noch sagen, dass mein Urteil über mein Teddy und ich damals war, wenn man erstmal hinter diese Fassade, wenn man erstmal durch diese Ebene gebrochen ist, an der man sagt, hihi, ich kann dem Teddy, was weiß ich, schweinische Sachen sagen lassen oder man macht den Gag, das ist ein bisschen düster und sinister, wenn er persönliche Sachen fragt und du denkst dir, das geht dich nichts an, für wen spionierst du, Teddy? Wenn du diese Ebenen durchbrochen hast, dann ist es ein okayes Kinderspiel. Ich glaube nicht, dass ich es verrissen habe, ich glaube nicht, dass ich eine extrem schlechte Wertung damals gegeben habe, weil dafür wirkt es auf mich wie zu sehr wie ein wirklich nettes und durchaus brauchbares Kinderspiel, Kinderprodukt. Aber ich könnte es dir nicht aus dem Kopf sagen, welche Wertung ich damals hatte. Wie gesagt, wir könnten es bei Gelegenheit rekonstruieren, wenn es dich interessiert. Das ist so ein bisschen, da haben wir so ein bisschen unseren eigenen Joke draus gemacht. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass jemand mein Teddy und ich spielt und kein einziges Mal auch nur schmunzelt, sondern stattdessen sagt, oh, that's cute.
Ja, also würde ich im Wesentlichen auch nicht wirklich hat Trash-Potenzial, ist aber nicht inhärent Trash am ehesten.
Bei Wanted Dead hingegen?
The trash is what we make of it. Was?
Bei Wanted Dead hingegen?
Ja, ich meine, da gibt's ja auch echt Leute, da gibt's ja Video-Essays drüber, wo Leute sagen, das ist eigentlich gut. Also auch im Sinne von, das ist so absurd und macht so viele Dinge und es hat ja auch wirklich, es hat ja was Spleeniges an vielen Stellen. Und was Eigenes. Aber ich würde schon argumentieren, im Missionsaufbau und in der spielerischen Umsetzung kratzt es sehr an der Trash-Grenze. Ich glaube, dass halt sowas wie Devil's Third noch eindeutiger dort ist.
Ja.
Auch wenn ich in Erinnerung habe, dass mir Devil's Third mehr Spaß gemacht hat als Wanted Dead. Aber das müsste ich jetzt mir nochmal genau angucken.
Ich glaube, Wanted Dead war öfter frustrierend.
Ja.
Und das macht einen großen Unterschied. Auch wenn ich mich erinnere, dass Wanted Dead auch uns herrliche Lacher beschert hat.
Das
und
auf jeden Fall.
Auch hier wieder ich glaube, meine These wird immer mehr fundiert. Auch hier wieder Momente der Fassungslosigkeit, wo wir davor sind, what? Gesagt haben. Aber ja, es gab leider auch Momente, wo wir gesagt haben, oh, das ist gerade echt nicht gut. Das raubt mir gerade echt Energie.
Man kann ja sich ja auch die Frage stellen, wie sowas entsteht, ne? Weil bei Wanted Dead hast du das Gefühl, okay, da wollte jemand halt so ein richtig stylisches Actionspiel machen. Und das ist dann eher wieder dieser Fall von, okay, traf dann auf eine gewisse Form von Unvermögen.
Ja.
So, ne? Dieses klassische Ding, Ambition, Unvermögen. Eines der besten Beispiele dafür ist Alone in the Dark von 2008.
Mhm.
Weil das hatte unglaublich viel vor, dieses Spiel, von systemischen Dingen, die du dort machen kannst, mit Sachen, die diese ganzen physischen Objekte, die du aufnehmen konntest, als Waffen benutzen konntest, die konnten Feuer fangen, mit denen du dann andere Sachen in Brand setzen konntest. Du hattest Autopassagen, in denen du durch Central Park fährst und so, und du denkst dir so, was hat das alles in einem Alone in the Dark zu suchen?
Es wollte halt alles besonders machen, selbst das Inventarsystem, wo genau, du in deine eigene Jacke reinguckst, ja, und genau. Sowas. Jeder Funke, no pun intended tatsächlich an dieser Stelle, aber jeder Funke von Alone in the Dark 2008 war halt so dieses, nein, wir machen es anders. Ne? Nach dem Motto, Hosen kann jeder tragen, wir gehen ohne Hose zur Arbeit. Und das ist,
genau.
Und das, ne, Ambition kann halt auch super verfehlen, einerseits, und andererseits kann man sich an ihr furchtbar verheben.
Ja, und ich meine, wenn du dann halt ein Entwicklerstudio hast, das mit dieser Art von Spiel nicht so Erfolg hat, dann aber von einem Publisher, in dem Fall was Atari, gesagt bekommt, okay, ihr macht das jetzt halt und ihr habt dafür nur einen Bruchteil des Budgets und der Zeit von tatsächlichen AAA-Studios. Aber wir erwarten ein AAA-Spiel. Und naja, das ist dann halt genau der Punkt, weil man hat, also ich glaube, sehr schnell ist das Ziel dann das Entwicklerstudio, ne? Dass man dann sagt, oh, die können das ja gar nicht so.
Hm.
Und das kann in gewisser Form stimmen, aber oft sind es halt auch Umstände, die dazu führen, weil Publisher-Vorgaben, schlechtes Management, zu enge Zeitvorgaben oder sowas dazu führen können, dass solche Sachen, die grundlegend cool sind auf dem Papier, einfach gar nicht die Zeit und den Raum hatten, zu Ende gedacht zu werden, und dass da mal jemand raufguckt und sagt, wir sollten mal das schneiden und das schneiden, um dann die anderen Sachen besser zu machen, ne? Dieses Feature-Creep-Ding. Da hast du, glaube ich, sehr viel, was wir eigentlich bei vielen dieser Spielen auch nicht sehen, weil die da nicht so ein hohes Profil haben, dass es da diese großen Entwicklungsgeschichten drüber gibt, die dazu führen, dass sie dann halt so werden, wie sie werden.
Ja, ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also es ist nicht nur wichtig ist nicht nur die Ambition dahinter, wenn Ambition die treibende Kraft ist, sondern auch, dass diese Ambition dann dennoch nicht gebremst wurde, dass niemand die Reißleine gezogen hat. Weil wenn die Reißleine gezogen wird, dann entsteht was anderes. Wenn die Reißleine gezogen wird, dann entsteht sowas wie die Release-Version von No Man's Sky, die einfach nicht das hielt, was ursprünglich mal versprochen war. Oder wenn wir ein Beispiel nehmen, was vielleicht nicht ganz so toxisch aufgenommen wurde wie die Ursprungsversion von No Man's Sky, das erste Fable, wo auch, ne, da war ursprünglich mal unheimlich viel geplant, es war unheimlich viel angedacht und es war unheimlich viel versprochen nach außen, ja. Aber da wurde dann eben zurückgerudert, da wurde beschnitten und am Ende waren die Ergebnisse definitiv nicht Trash, sondern halt im Falle von Fable sogar ziemlich positiv aufgenommen und im Falle von No Man's Sky auf jeden Fall die Basis für ein gutes Spiel, was ja dann irgendwann auch final wurde, und ich fand jetzt die Release-Version von No Man's Sky war auch kein Totalausfall, sie war halt bloß gemessen an dem, was die Leute erwartet hatten, war sie halt enttäuschend.
Ja.
So entsteht nicht Trash-Value. Trash-Value entsteht, wenn wir sagen, ne, wir haben das vor und wir machen das auch, und alle so, wir haben kein Geld, wir haben keine Zeit mehr und unser Team XY weiß nicht, wie das geht, und du hast uns diese und jene Ressource gestrichen und dein Feature-Creep will jeden Tag nochmal was weiteres und bla bla bla. Also es muss so ein eine kritische Masse an Faktoren erreichen, wo so ein perfekter Sturm, wo es dann am Ende heißt so, oh Jesus Christ, dieses Spiel, es wollte so viel, und das, was es abgeliefert hat, ist eine absolute Bruchlandung.
Genau. Und das sind ich habe das Gefühl, das ist so mit der seltenste Fall von Trash-Spiel, weil das halt du selten hast, dass auf so hochprofilige Spiele wie das damalige Alone in the Dark zutrifft, wo dann so eine Bruchlandung im Wesentlichen stattfindet und die Leute das spielen und man die Ansätze sieht und ja auch wertschätzen kann. Also ich kann ja wertschätzen, was Alone in the Dark probiert hat. Ich finde, das hat nichts mit Alone in the Dark zu tun, und was sie dann auch storytechnisch machen mit diesem Das ist auch der alte Edward Cammy und sowas, ist halt so hanebüchen, das ist wirklich unfassbar, dass sie dachten, das wäre cool. Und dann kommt ja da noch die zusätzliche Ebene hinzu, wenn du es dann auf Deutsch spielst, wird es nochmal eine Ecke schlimmer. Weil dann kommt noch dazu, dass da eventuell eine Lokalisierungsfirma dran war und eine Synchronfirma, die vielleicht auch nicht genug Zeit hatten, weil das da auch ganz oft der Fall ist, dass das alles super schnell gehen muss und so hopp, hopp, hopp. Und die Leute kennen vielleicht gar nicht den Kontext von dem, was sie dort übersetzen. Und die Leute, die es dann einsprechen, haben auch keine richtig gute Direction, ne? Dass da mal jemand sagt, nee, mach das mal lieber so. Mhm. Und dann hast du halt eine Sprachausgabe, die absoluter Trash eben ist, aber im Fall von sowas wie Alone in the Dark halt dadurch wieder unterhaltsam.
Schon, wobei man bei Alone in the Dark 2008 sagen muss, das war auch schon im Englischen so schlecht, dass es mimetisch ging. Sure. Ne? Also, I don't have your stone and fuck you anyway. Das ist auch im Englischen lustig. Yeah. Und ja, aber es ist eine interessante Dynamik, weil ich glaube, Trash kann entstehen sowohl durch das alte Idiom, viele Köche verderben den Brei. Je mehr Komponenten zusammenkommen, ja, die vielleicht möglicherweise nicht gut kommunizieren. So eine
verwässerte Vision.
Ja, oder sowas. Ich glaube, das kann...
Oder das Gegenteil. Jemand, oder der nicht aber sagt.
Das ist exakt das, was ich gerade sagen wollte. Oder es ist das Itagaki-Phänomen.
Ja,
das ist, ich bin der König, ihr seid meine Untergebenen und... Ihr macht und alle so, aber und dann, nein, kein aber.
Weil,
ne, kein Widerstand, kein Input, keine konstruktive Kritik wird zugelassen und so weiter. Und dann brauchst du halt, also entweder die Vision stimmte und die Zutaten hauen hin, dann kann es vielleicht trotzdem ein gutes Spiel sein. Aber ich glaube, es kann auch ein gutes Rezept dafür sein, dass das Spiel furchtbar nach hinten losgeht.
Also ich meine, und da kommst du dann, glaube ich, zu dem Punkt eher so in die Richtung, One Man's Treasure is Another Man's Trash, wo dann Leute auch auf Kojima-Spiele oder sowas gucken und auf Death Stranding und dann, und das ist halt, also es ist kein richtiger Spoiler, es ist einfach ein Out-of-Context-Zitat, das dann da stattfindet. Nur falls ihr ganz empfindlich seid und das noch spielen wollt, spult vielleicht ein paar Sekunden zurück an dieser Stelle, aber dass dann da so Zeilen drin sind in Death Stranding, wo gesagt wird, I'm your Princess Beach. Und ich mir dann denke, das hast du jetzt wirklich gesagt und das hat aber jemand wirklich geschrieben.
Niemand im Boardroom, niemand, weder der Writer, noch irgendjemand beim Brainstorming, noch ein QA-Mensch, noch ein Playtester.
Das war so ein Fall, da saß ich alleine vorm Bildschirm, hab das alleine gespielt, dieses eigentlich ja oft sehr atmosphärische Spiel, muss halt wirklich einfach laut lachen, weil ich so dachte, oh, what the fuck.
Du hast laut gelacht, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass andere Leute vielleicht die Hände vom Gesicht zusammengeschlagen haben, ne? Also, manchmal ist
die Story von Death Stranding ist wild.
Das ist halt interessant, ne? Manchmal, wir haben vorhin geredet über Sachen, die nicht hinhauen im Spiel oder die der Nebeneffekt davon sind, dass das, was ursprünglich mal gedacht war, nicht umgesetzt werden konnte. Aber das ist ja gewollt. Das ist ja,
ja.
Das ist ja tatsächlich, ne, und da denkt man sich halt auch.
Ich meine, ein Name, den wir heute eigentlich erstaunlicherweise noch nicht genannt haben, ist David Cage.
Weil David Cage fantastisches Spiel macht. Ich weiß nicht, was der in der Trash-Diskussion zu suchen hat.
Schaut unsere Livestreams zu Detroit. Become Human. Weil das ist auch so ein klassisches Ding von, ich würde hier tatsächlich sagen, eigentlich ist das nicht Ambition, die auf Unvermögen trifft. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass diese Spiele in ihrer Geschichte zumindest wahnsinnig ambitioniert sind. Ich glaube, sie denken, sie sind ambitioniert.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Und in ihrer Inszenierung und technischen Umsetzung, da könnte ich mir noch mich überreden lassen, dass da Ambitionen hinterstecken. Aber in ihrer Story Ambition und in ihrer Story Umsetzung, sie haben was sehr Kleines vor, von dem ein in meiner Ansicht sehr kleiner Mann denkt, das ist was ganz Großes und großes Kino und dabei hast du es schon 10.000 Mal besser gesehen und das wird dann auch noch so gegen die Wand gefahren, wo dann in Detroit halt die Androiden ankommen mit Martin Luther Zitaten und sowas und
sehr eindeutige Holocaust-Parallelen, denen das Spiel absolut nicht gerecht wird, die es nicht verdient
in
hat.
In einem Universum, in dem sich wirklich alles um Androiden dreht und zwar auf die unsubtilste Art und Weise, wo man sich wirklich denkt, Alter, das hat jemand geschrieben, der hat gar keine Ahnung von Dramaturgie, von Pacing, von Subtilität und sowas. Mhm. Und das ist dann halt auch wieder einfach lustig.
Das stimmt,
beziehungsweise ja. In Detroit Become Human gab es ja sogar Passagen, wo wir uns recht einig waren, oh, das ist eigentlich ganz cool, diese Dynamik zwischen den zwei, dem Android-Detective und dem richtigen Detective.
Connor und Hank, ja. Hm.
Ja, also nicht richtigen Detective, aber dem menschlichen Detective.
Ich weiß schon, ich denke, wir wissen alle, was du meinst. Also ja, bei ich würde halt auch sagen, Detroit Become Human ist zum Beispiel ein Spiel, bei dem ich gar nicht sagen würde, dass es irgendwie durchweg Trash-Value hat, weil es einfach, ich finde gar nicht, dass es durchweg schlecht ist oder sowas. Es ist in dieser Grundparabel, ne, Androiden stehen für Bürgerrechte oder sowas, finde ich es halt unfassbar. Und nicht unfassbar gut. Und leider von den drei großen Geschichten, die erzählt werden in Detroit Become Human, funktionieren halt zwei leider nicht so gut für mich. Einmal die Geschichte von Marcus, dem Künstler-Androiden, der zum Bürgerrechtler wird, und dann Kara, die mit dem kleinen Mädchen flieht. Das sind halt leider zwei Stränge, die sind für mich emotional zu manipulativ und zu platt, und das erreicht mich nicht. Ne?
Das ist manipulativ, ist aber genau das Ding, was ich auch immer habe bei den Quantic Dream Spielen.
Das ist halt, da fühle ich mich nicht berührt, es sei denn, die Berührung ist, dass mir über den Kopf gestreichelt wird. So, oh, guck doch mal, mein Kleider, hier, ich habe dir was ganz Wichtiges zu erzählen. Und das funktioniert für mich nicht. Connor und Hank haben für mich funktioniert, weil sie eine schöne Dynamik hatten, und das war so ein Buddy-Cop-Ding. Und halt, ja, auch da gab es natürlich, ne, Hank ist der eigentlich Vorurteile gegen die Androiden hat, aber sie raufen sich zusammen, weil sie gemeinsam Abenteuer erleben. I don't know. Da kamen Faktoren zusammen, warum das funktioniert hat. Und ich finde halt auch bei Detroit Become Human gab es Momente der Fassungslosigkeit. Es waren meistens mehr so Momente wie, also ich erinnere mich an sowas wie, wo die Nachrichtensprecherin sagt, der Roman Do Humans Dream of Biological Sheep, oder wo die Androiden von Leuten aus irgendeinem Grund mit einzelnen Gewehrsalven niedergeschossen werden, und Robin hat dann extra nochmal die Faust gehoben, weil er sagte, ich will diesen Moment so schlimm wie möglich machen für uns alle. Und das sind schon Momente, wo wir alle davor saßen, oh Gott, ja, gib's mir, David Cage, überschütte mich mit deinem Dreck.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen sind das halt Spiele, die, also wenn wir das jetzt in ein Fass tun würden mit sowas wie Ride to Hell Retribution, dann würde ich sagen, das sind doch zwei sehr unterschiedliche Nummern, was ihren Unterhaltungsfaktor angeht. Beide sind auf ihre Art unterhaltsam, und beide finde ich auch irgendwie scheiße, aber bei Detroit Become Human ist es ein bisschen was anderes. Ich zögere das Trash-Value zu nennen, weißt du?
Ja, weil es halt sich auf einen Teilaspekt des Spiels bezieht, nicht aufs 100% das gesamte Spiel, so wie bei einem Ride Trail. Und ich glaube, da hast du auch viel mehr Leute, die dir widersprechen würden, weil es gibt ja auch viele Leute, die das legit gut finden, und die Spaß dran haben.
Ich kenne ein paar Leute, die ich respektiere, Leute, die ich seit langem kenne und bei denen ich nicht weiß, wie ich mit ihnen noch umgehen soll.
Ja, genau. weil wir sind halt so, wir denken halt, und das ist dann, ich weiß nie, woran das dann liegt, und ultimativ ist es auch egal, weil Geschmäcker sind verschieden und bei jedem funktionieren unterschiedliche Sachen. Aber bei uns ist es halt dann so, ne, wenn man so ein paar der Regeln von Screenwriting kennt und wie Charaktere funktionieren und wie Foreshadowing funktioniert oder solche Mechaniken, und dann sieht, was einen David Cage macht, dann fässt man sich nun mal sehr schnell an den Kopf.
Schon.
Weil es dann halt so manipulativ ist. Aber das ist dann auch eine Form von, okay, lasse ich das zu. So. Und ich kann das gar nicht zulassen, weil das so transparent ist, und ne, da komme ich gar nicht hin in diese Ebene. Geht mir bei sowas wie den Star Wars Prequels auch so. Ne? Weil ich kann mich zwar einlassen dann da drauf, so, aber sie können nie 100% so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. So nach dem Motto. Was ich auch noch interessant finde, das wollte ich auch noch mal anbringen an der Stelle, einen Aspekt von Trash-Spielen, wo wir dann auch in eine Parallele zum Film kommen, so weird wie es klingt, weil ich würde erstmal anfangen bei den Simulatoren.
Aha.
Bei Giga hatten wir mal das Giga-Fail-Play. Da haben wir Simulatoren gespielt, also wir sind in dem Fall gar nicht wir, obwohl du warst, glaube ich, bei manchen Episoden dabei, ich glaube ich bei keiner, wo halt irgendwie der Straßenbahnsimulator, der Baufahrzeugsimulator, irgendwie sowas in die Richtung, der Busfahrsimulator.
Mein erstes Giga-Video war in dieser Reihe.
Ja, tatsächlich, das erste.
Der Weinanbausimulator.
Okay, das ist schon inhärent lustig. Ja, halt solche Sachen, wo halt diese Dinger wurden ja nicht Also die wurden alle unter extrem kleinem Budget gemacht, in, ich glaube, sehr kurzer Zeit von halt irgendwelchen Auftragsleuten, ne, die das dann halt gemacht haben. Ja. Und die haben sich alle schlecht gespielt, die sahen alle furchtbar aus, waren, hatten Animationen aus der Hölle und hatten halt sehr, sehr viel Potenzial für Komik. Einfach durch Dinge, die nicht richtig passieren. Durch so Situationen von, hier sind halt Menschen, die versuchen, in einen Bus einzusteigen und du fährst die alle halb um und die kommen dann irgendwie trotzdem um die Gegend gezuckelt oder einer steigt ein und bleibt dann noch vorne stehen und wir finden nicht raus, wie man den jetzt bezahlen lässt, und fährt aber trotzdem schon los oder solche Sachen. Und da steckte dann ganz viel Komik drin, das dann aber, ich glaube, heute so ein bisschen versiegt ist, weil heute gibt es ja immer noch so Sachen wie den Landwirtschaftssimulator, die ja, glaube ich, inzwischen einfach gut sind irgendwie. Aber zumindest gibt es ganze E-Sport-Kultur drumherum.
Du, viele Leute fanden das damals schon gut.
Ja, klar. Naja, weil es ja eine Fantasie befüllt. Ne? Es hat ja wirklich einen Markt erschlossen, diese Art von Spiel. Aber für uns, die wir da eher so von außen drauf geguckt haben, ist das halt weird. Und dann versucht man zu spielen und stößt so schnell an, oh, hier funktionieren Dinge einfach nicht so richtig. Und das vielleicht dem Dad, der sich das dann holt im Laden für 20 Euro, egal. Aber für uns war es dann halt lustig. Oder für euch. Und das finde ich ganz interessant. Und da draus ist so ein bisschen auch diese Schiene entstanden, das gab es sicherlich vorher auch schon in gewisser Weise, von absichtlichem Trash. Von Spielen, die bewusst scheiße sind, wie Goat Simulator oder sowas.
Ja.
Und da denke ich dann die Parallele an Filme, weil das gibt es ja auch ganz viel. Es gibt ja eine ganze Trash-Industrie, diese Sharknado Konsorten, wo man ja auch oft sagt, das funktioniert nicht mehr. Die versuchen von Anfang an scheiße zu sein und sind dann halt langweilig scheiße.
Also Asylum ist ganz schlimm. Asylum ist im Filmbereich wirklich, mit sowas kannst du mich jagen. Und das Interessante ist, das gibt sogar, also sobald du bewusst versuchst, Trash-Value zu erzeugen, funktioniert es nicht. Trash-Value muss aus einem echten Vorhaben entstehen. Und das Beste, ich habe vorhin gesagt, ne, was sind eure Lieblings-Worst-Best-Movies of all time? Ein Film, den ich vorhin nicht genannt habe, ist Samurai Cop, der auch oftmals ins Feld geführt wird. Amir Shirvans legendäre Geschichte über einen Cop, der so gut in Kampfkunst ist und so japanisch, dass er und so weiter. Der erste Teil ist fantastisch. Und mit fantastisch meine ich unfassbar scheiße. Also wirklich, der ist wundervoll. Und herrje, vor ein paar Jahren kamen sie leider auf die Idee, den zweiten Teil zu machen. Mhm. Und der zweite Teil hat versucht, Trash Value zu erzeugen und ist unerträglich.
Ja.
Kannst du nicht gucken. Also es ist wirklich, da ist, nicht nur ist da kein Schmunzler, sondern es ist wirklich, also kopfschmerzinduzierend langweilig. Und ja, das ist ganz sicher so. Das ist ein kleiner Unterschied, finde ich, zum Spielbereich, weil ich kann zum Beispiel Goat Simulator was abgewinnen.
Ja.
Einfach, weil es ein bisschen anders funktioniert. Es lehnt sich in Chaos rein, finde ich. Und gibt sich keine Mühe. Und dann lässt es auch mal einen Bug drin, weil warum nicht? Es geht hier in dem Spiel darum, dass man absoluten Blödsinn baut und sowas. Und hier auch wieder die interaktive Ebene erzeugt eine ganz andere Dynamik, finde ich.
Genau, ja. Ich finde, da entsteht halt echt das Slapstick.
Ja.
Weißt du? Und Goat Simulator ist auch ein Spiel, ich habe da gar nichts dagegen. Also so wollte ich das jetzt gar nicht anbringen.
Ja.
Aber ich finde, das ist ein Spiel, wo von vornherein gesagt wurde, okay, lass mal Blödsinn machen. Und lass mal in die Comedy-Schiene reingehen und sowas.
Auf
und
jeden Fall,
wir nennen das Simulator und sowas und versuchen da halt den Witz draus zu ziehen. Und das muss jetzt auch nicht. Das muss sich nicht perfekt steuern, das muss nicht jetzt, da müssen sie nicht groß achten auf Clipping-Fehler oder sonst was in der Grafik, das muss nicht perfekt aussehen, sondern da darf ganz viel wonky und janky sein, es ist sogar Teil des ganzen Prinzips.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, da draus sind dann ganze andere Spiele entstanden, sowas wie I Am Bread oder sowas, wo du halt so absurde Prämissen hast, ne, von du bist jetzt in den Toast, dass du spielst oder so, wo man, finde ich, auch so ein bisschen die Erblinie zu Katamari zurückziehen kann, was ja auch eine absurde Prämisse ist, die viele Leute wahrscheinlich auch als trashig empfinden würden, obwohl es halt echt gutes Spiel ist. Aber ja, finde ich nur interessant, so eine Nebenerscheinung.
Auf jeden Fall. Und interessanterweise, ich weiß jetzt nicht, wenn man da wirklich einen Stammbaum draus kreieren würde, was geht wovon ab?
Ja.
Dann, es gibt Spiele, bei denen bin ich mir nicht sicher, ob sie abstammen von eher von Goat Simulator oder eher noch zusammen mit Goat Simulator, neben Goat Simulator von den anderen Simulatoren, aber sie haben das gleiche versucht wie Goat Simulator, sind aber absolut gescheitert damit. Ich habe vor ein paar Jahren ein Spiel für eine Sitzung, ich glaube nicht mal für einen kompletten Stream oder so, gestreamt namens Wanted Raccoon. Was eben auch, ne, es geht in die Schiene von Goat Simulator oder Squirrel with a Gun oder sowas. Es ist halt eins von diesen, ja, es ist eins von diesen trashigen, also trashig, natürlich in diesem Fall mit Anführungszeichen, bewusst trashig in diesem Fall, spielen, wo ne, du spielst ein Tier in der menschlichen Welt und es ist im Grunde Chaos und so. Und Wanted Raccoon ist so langweilig, es ist so gar nichts als Spiel, gibt's auf Steam, ihr könnt es euch angucken, wenn ihr wollt, oder halt bei mir irgendwo auf dem YouTube-Kanal. Ja, auch hier ist wieder die Frage, Was war eigentlich das Vorhaben? Hatten die überhaupt was vor? Und wenn ja, was? Und sind sie daran gescheitert? Weil hier sehe ich nicht mal die Vision. Hier sehe ich nicht mal das, was dieses Spiel hätte sein wollen. Ich sehe hier nur eine langweilige Abkupferung. Und mit langweiligen Abkupferungen erzeugst du bei mir kein Trash-Value, sage ich dir ganz offen. Da sitze ich nicht hier vor und sage mit euch anderen vor dem Bildschirm zusammen, what, schlechte Stealth-Mechaniken in meinem Tierspiel? Das ist, nee, so funktioniert es ja nicht. Wenn hingegen ein richtig geiles Stealth-Spiel rauskommt und plötzlich stellst du fest, oh, keine der hüfthohen Barrikaden hier hat eine tatsächliche Kollisionsabfrage, ich kann mich durchs ganze Level durch. Das ist schon irgendwie witzig. Ja. Das kann schon ein bisschen lustig sein und so. I don't know.
Ja, und eine andere Ebene oder eine andere Kategorie von Spiel, wo man dann den direkten Film, die direkte Film-Connection hat, sind die FMV-Titel.
Ja, die wollte ich vorhin auch noch bringen, ja.
Wo es ja früher vor allem ganz viele von gab, weil es in den 90ern den Multimedia-Boom gab und jeder darauf aufspringen wollte und plötzlich gab es CDs und lass mal Videos machen. Und dann hat das halt auch jeder gemacht, ob sie es konnten oder nicht, aber sie haben es halt probiert. Und da sind dann natürlich ganz viele Spiele entstanden, die Leute sehr mögen. Fallen dir jetzt direkt welche ein, die so direkt in die Trash-Kategorie, die du sofort in die Trash-Kategorie einordnen würdest?
Ich überlege, ob die frühen American Laser Games vielleicht dazu gehören würden, so Mad Dog McCree oder Pirates, weil die sind schon, also auf der Schauspielerebene sind die schon hart.
Ja.
Auch tatsächlich. Ich weiß, es ist ein bisschen Sakrileg und es sind keine schlechten Spiele, aber zum Beispiel Command & Conquer FMVs oder sowas sind auf der FMV-Ebene auch so ein bisschen.
Ja, stimmt. Also, wenn die FMVs in andere Genres reingekommen sind.
Die späteren haben ein bewusstes Augenzwinkern, was überraschend gut oftmals funktioniert. Ja. Ne? Tim Curry mit seinem mimetischen Zeug, J.K. Simmons und was weiß ich nicht alles. Das funktioniert für mich tatsächlich auch auf dieser Ebene. Manchmal, nicht immer. Ich habe vorhin drüber nachgedacht. Und ich weiß, es ist jetzt ein super harter Take. Und bitte reißt mir nicht den Kopf. Bitte du, Tom, reißt mir nicht den Kopf. Halt.
Okay.
Aber würdest du sagen, Contradiction ist Trash?
Darauf wollte ich hinaus, weil Contradiction ist ein Spiel, das haben wir bei Tempo 3 gespielt.
Ich liebe es.
Da geht es um einen Detective, aber das ist ja kein so altes Spiel. Ne?
Das ist richtig, ja, das ist richtig.
Ein moderneres FMV-Spiel. Und das ist halt so charmant.
Ja.
Auch wenn es dann halt echt nicht, also wenn man jetzt die Story so für voll nimmt und das Adventure für voll nimmt, dann würde ich sagen, ist das nicht wirklich gut.
Ja.
Wir hatten zu der Zeit auch sowas gespielt wie Damn Virgins oder so, was auch nicht so gut ist. Ja. Oder Time to Die Klassiker, The Realms of the Haunting, das hat ja auch diese FMV-Sachen gemischt mit einem Shooter und Horror und so ein Kram, der auch trashy ist, aber bei Contradiction weiß ich nicht, ob ich das Trash nennen würde, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel davon Absicht ist, weil sie haben sich ja dann sehr reingelehnt in dieses If I did this. Ja. So und
zum Beispiel dieser Schauspieler. Was war diese Entscheidung? Ja, die Entscheidung, diesen Charakter so zu spielen. Weil es ist unleugbar unterhaltsam, wie er ihn spielt.
Definitiv, ist so charmant.
Aber wollte er. Was genau wollte er damit? I don't know. Es gibt, vielleicht das noch als Ergänzung, es gibt natürlich auch FMV-Spiele, die sind einfach wirklich schlecht. Also da entfaltet die Schlechtigkeit, falsches Wort an der Stelle, aber da entfaltet die mangelnde Qualität auch tatsächlich keinen positiven Reiz. Sowas wie Plumbers Don't Wear Ties oder der Versuch, ein FMV-Comedy-Spiel zu erzeugen, zum Beispiel es gab Fox Hunt oder sowas. Das sind Spiele, die sind, I don't know. Also ich finde sowas wie, keine Ahnung, das FMV-Spiel zu Johnny Mnemonic oder zu Akte X finde ich 100-mal lustiger als Fox Hunt.
Ja. Oder Harvester.
Oder Harvester oder, keine Ahnung, oder einzelne Aspekte auch ausspielen, die auf der FMV-Ebene ganz gut funktionieren, wie zum Beispiel Darkseid oder Seventh Guest oder solche Sachen. Ja. Oder was es da nicht alles gab, Ripper und so. Es gibt auch
so viele.
Es gibt auch gelungene FMV-Comedy, Tex Murphy wäre zu nennen zum Beispiel. Ich finde, also Tex Murphy, finde ich, hat zwar auch so seine Momente oder Elemente, wo ich sagen würde, okay, ist auch ein bisschen trashig. Aber
ich habe noch nie gespielt, noch keine
Einzige. Ich weiß, diese Spiele wollen witzig sein und ich finde, sie sind auch oftmals, ja, wenn sie witzig sein wollen, witzig. Ja. Und das ist dann was anderes, das ist dann nicht Trash Value.
Nee, definitiv nicht.
Aber dieses ganze Genre hatte eine Zeit lang, finde ich, so ein bisschen trashigen Anstrich. Also ein bisschen dieses, ja, Videospiele. Im Grunde ist es immer noch ein Medium für Kinder, aber wir haben jetzt diese Kapazitäten und die Schauspieler, die reingeholt werden, nehmen es nicht so richtig ernst.
Naja, es hat halt dieses Gefühl von Hollywood aus dem Hinterhof. So, ne? Mhm. Wir haben einen Bruchteil des Budgets von den großen Studios und versuchen jetzt damit trotzdem ja was zu machen. Und ja auch oft dieses Ding von, wir greenscreen jetzt die Schauspielenden und packen die dann vor computergenerierte oder gezeichnete Hintergründe. Mhm. Was man auch zu coolen Sachen fühlt, wie Toonstruck oder sowas, aber hat auch oft nicht so gut geklappt.
Ja.
Und halt auch echt, also das sind auch Spiele, wo man heute, wenn man drauf guckt, sich so denkt, das war mal State of the Art, das fand man mal cool.
Ja.
Weil das ja auch alles so, ich weiß jetzt nicht, wie viel daraus auch aus Mortal Kombat entstanden ist, wo die halt diese Real-Life-Leute eingescannt haben oder abfotografiert haben und dann halt rotoscoped und keine Ahnung. Oder Rotoskopie ist es ja gar nicht. Sie haben ja wirklich einfach die Fotos Abstufungen gemacht und daraus Animationen gebaut. Mhm. Und das ja auch sehr resourceful in der Art und Weise, wie sie es damals gemacht haben. Aber das hatte halt einen Flair, ne? Das war halt dann ein Style. Und man wollte damals ja quasi die Abkürzung nehmen zum Fotorealismus, indem man einfach Foto benutzt hat als Medium.
Ist richtig. Ja, wenn ich jetzt auf, ich sage jetzt mal, ein paar modernere FMV-Spiele gucke, da gibt es welche, die, finde ich, hundertprozentig funktionieren. Ne? Sowas wie Her Story oder Immortality oder sowas. Das sind einfach Spiele, die wirklich auf genau, also denen merkst du an, die funktionieren auf genau der Ebene, auf der sie gedacht sind, finde ich.
Ja, ja, ja.
Es gibt welche, die sind so ein bisschen wie eben Contradiction. Da sind sehr starke Entscheidungen getroffen worden. Und ich erinnere mich auch zum Beispiel, eine Sache, die wir bei Contradiction selten ansprechen, aber irgendwann wird es in diesem Spiel Abend und es ist hilarious, schlecht gemachtes Day for Night, wo sie einfach nur blau einfärben. Also das ist auch so eine Sache, die du eigentlich eher so in der untersten Videothekenkategorie von Filmen sehen würdest, normalerweise, wenn überhaupt. Und dann gibt's halt ganz viele, die so eben sowas wie zum Beispiel Dr. Decker oder so, wo oder die späteren Command & Conquer Spiele, wo du den Eindruck hast, doch, die Schauspieler nehmen es schon ernst, vielleicht haut aber nicht alles so hundertprozentig hin und I don't know. Also ich finde, FMV hat im Laufe der Zeit sehr viel Wandel durchgemacht. Was ist das erste FMV, was dir einfällt, oder erste FMV-Spiel, was dir einfällt, wo du sagst, dass da haben sich Leute merklich tatsächlich Mühe gegeben, die Schauspieler zum Beispiel, haben sich merklich wirklich Mühe gegeben, das Medium ernst zu nehmen und wirklich für ein Spiel gut zu sein. Nicht einfach nur eine Auftragsarbeit wie die arme Gillian Anderson in Akte X oder so, die dann nach 2 Sekunden erschossen wird und vorher unheimlich schlecht schauspielert.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ja gar nicht so krass bewandert in dem Genre. Ich würde dann auch am ehesten wahrscheinlich zu Command & Conquer tendieren oder zu sowas wie Phantasmagoria, was ja auch als Trash bezeichnet werden könnte, aber da steckt ja auch richtig, weiß nicht, krasses Zeug drin.
Beides. Da stecken sowohl krasse und gute Sachen drin, als auch Sachen, die...
Genau, ja. Aber ich habe das Gefühl, die haben das ernst genommen.
Ja, ich denke auch. Weißt du? Ja, ich denke auch. Ich überlege, ich glaube, mein erstes Beispiel war Wing Commander.
Wo
Mark Hamill. Drin war und...
Stimmt.
Das hab ich ihm abgenommen. Dann Tex Murphy hatte tatsächlich... Wie gesagt, Tex Murphy ist im Grunde eine Comedy, aber da sind halt eben auch zum Beispiel James Earl Jones spielt in Tex Murphy eine kleine Rolle.
Echt? Krass.
Er ist der große PI in the Sky. Wenn du stirbst, unterhältst du dich mit ihm.
Oh.
Und ich glaube, es ist aber nur ein Voice-Over. Ich glaube, Tex guckt so zu dem Licht nach oben und du hörst James Earl Jones' Stimme.
Ach super.
Aber es wird ernst genommen. Ja, oder es gab, ich glaube, es war Privateer, ich weiß aber nicht mehr, Privateer 2, glaube ich, wo Clive Owen die Hauptrolle spielt und dann Christopher Walken kommt vor und so eine Sachen. Also, da sind Schauspieler drin, Christopher Walken ist auch ein Ripper zum Beispiel und so. Also,
ja, ja, es gibt die Überschneidung wirklich mit richtigem Hollywood.
Da sind auch richtige Schauspieler drin und bei richtigen Schauspielern kommt das dann halt sehr darauf an, haben sie das, war das zu dem Zeitpunkt nur ein Paycheck in einem Medium, das sie nicht ernst genommen haben oder waren sie Profis oder hatten sogar Freude daran, wer weiß, und haben das richtig gut gemacht.
Ich meine, Christopher Lloyd war ja auch bei...
Christopher Lloyd, ja, das ist, ich meine, Toonstruck ist natürlich eine Balla-Balla-Nummer insgesamt, einfach weil es eine Cartoon-Welt ist. Aber
da passt er ja auch rein.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich meine, früher hatte ich meine größte Berührung selbst als Kind mit FMV war ein Spiel namens Golden Gate Killer. Das kennt kein Schwein, weil das hat kein
großes,
das hat kein großes Profil. Ich habe das einmal ganz kurz bei Tempo 3 gespielt auf dem Retro-PC vor ein paar Jahren und würde das sehr gerne nochmal mit dir oder mit Mats oder so durchspielen.
Ich bin voll dabei.
Weil man könnte sich da so richtig reinlehnen in die Detective-Klischees. Aber das ist halt ein Spiel, das sich grundsätzlich sehr ernst nimmt.
Ja.
Und das auch ernst ist, wo ich jetzt nicht weiß, ob inhärent da jetzt ein Comedy-Potenzial drin steckt, weil ich glaube eher nicht. Ich glaube, es ist einfach eine sehr straightforward Detective-Geschichte. Ja. Aber ich fand das als Kind total atmosphärisch und cool. Und das war wirklich dieses Gefühl von, oh, das ist wie so ein Film, den ich hier, weil es ständig Filmsequenzen gibt. Und du kannst dich dann so durch die Locations klicken und Beweise sammeln. Ich bin nicht weit gekommen, aber ich habe das halt noch. Ne? Ich habe noch die Discs von damals, von Golden Gate Killer. Und das ist dann etwas, das mir einfällt. Das habe ich wahrgenommen als so ein erwachsenes, cooles Spiel, das ich eigentlich noch nicht spielen dürfte.
ich finde, das ergibt total Sinn. Und wenn ich an sowas denke wie, es gibt zum Beispiel auch Spiele, die kann ich einfach nicht mehr ernst nehmen, zum Beispiel Phantasmagoria 2. Das ist inhärent schon kein gutes Spiel, aber ich kann's, du weißt warum, ich kann das nicht mehr ernst nehmen, weil Spoonies Let's Play damals, ich kann dieses Let's Play nahezu mitsprechen, weil ich es wirklich, ich fand es so lustig, ich habe das mehrfach geguckt. Und vor ein paar Jahren hat Paul Morgan Stadler, der Hauptdarsteller von Phantasmagoria 2, der mittlerweile selbst YouTuber ist und sich immer mal wieder so Schauspielerkollegen oder herholt oder seine eigenen alten Spiele oder andere alte Spiele spielt, hat sich Spoonie für ein Interview rangeholt und dann haben die sich darüber mal ein bisschen unterhalten und da konnte man ein bisschen hinter die Kulissen gucken, das war auch ganz nett. Das
war cool, ja.
Aber das ist zum Beispiel ein Spiel, da könnte ich dir nicht sagen, wie viel Trash-Value da wirklich drinsteckt, weil das ist zu verfärbt. Wenn ich das sehe, ich finde das inhärent zum Schreien lustig.
Aber das finde ich eigentlich ganz schön, dass man dann diese Verbindung dazu hat. Und ich meine, das ist ja das Ding, ne? Bei Trash-Spielen, du hast ja ganz am Anfang gesagt, das ist ein Spektrum. Es ist nicht immer eindeutig zu bestimmen, wo fängt jetzt da der Trash an und wo hört er auf. Mhm. Und du siehst das vielleicht ganz anders als jemand anderes dann.
Das kann schon sein.
Und das ist auch ganz normal. Und wir haben ja bei Tempo 3 auch immer wieder die Feststellung von, okay, wir sind ja auch auf der Suche nach diesen Spielen. Am liebsten sind mir die Spiele, wo ich quasi nie so richtig weiß, okay, das könnte jetzt sein, dass das richtig schlimm wird. Kann auch sein, dass es richtig interessant wird. Ne? Und ich finde, so Spielereien wie Atlantis sind da genau in der Mitte. Die sind legitim interessant in dem, was sie tun und wie unterschiedlich sie dann doch noch sind.
Ja.
Und aber auch legitim lustig in dem, was sie tun und wie bescheuert das oft ist und wie schlecht eingesprochen oder was auch komisch konstruierte Geschichten und sowas. Aber dann gibt es eben auch Spiele, die wir spielen, wo man dann, glaube ich, eher so diesen Gedanken hat von, hier steckt, glaube ich, nicht viel drin. Sowas wie einen Mindjack oder Hellboy oder eine Lizenzversoftung sind es ganz oft, wo du so denkst, hier wurde halt eine Auftragsarbeit runtergerattert, die einen passables, mittelmäßiges Actionspiel hat entstehen lassen, aus dem man aber nicht mehr viel Wert zieht.
Ja.
Und das sind dann, finde ich, die Spiele, die sollten tatsächlich vergessen werden oder die, da ist es zumindest nicht traurig drum. Während es noch, glaube ich, ganz viele Spiele gibt, ich habe eine riesenlange Liste, eine Excel-Liste von Spielen, die ich irgendwie in GameStars oder ScreenFunds entdecke.
Glaubt uns die, wird nicht das Material für Tempo 3 ausgehen.
Nee, wirklich, die kennt kein Schwein. Die findest du nirgendwo im Internet. Die gibt's nicht als digitalen Download bei Steam oder GOG, sondern du musst auf eBay gehen oder halt hoffen, dass es die als Abandonware-Download gibt. Aber dann hast du halt oft das Problem, wenn es die als Abandonware-Download gibt, dann halt nur auf Englisch. Versuch mal die deutsche Version von irgendeinem No-Name-Spiel aus den frühen 2000ern zu finden. Mhm. Ist einfach nicht möglich. Und dann muss ich halt auf eBay gehen und gucken, ob ich es da finde. Und meistens findest du es dann da auch für 3 Euro oder so. Und ja. dann denke ich mir auch so, ja, sure. Und ja, da hoffe ich halt, dass es da noch viele Schätze gibt, auf die wir stoßen werden.
Ich bin mir hundertprozentig sicher. Das Problem nur, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, ist, man weiß es nicht, das Spiel spielt.
Exakt.
Und
wir haben auch schon viel Geld ausgegeben, kann ich sagen. Also ein Teil der Sachen, die ihr bei Patreon und Steady reingebt, gehen an sehr fragwürdige Spielekäufe, die wir dann tätigen für Time to Drive.
Das ist richtig. Aber ihr müsst das so sehen, dass die Ausgaben für die Spiele, die nicht funktionieren oder Spiele, die dann vielleicht auch gar nicht auf Time to Drive landen, kondensieren sich dann umso mehr in den Spielen, die es schaffen. Ne? Ja, also dieser Prozess ist schlichtweg notwendig. Wir können nicht vorher das beurteilen oder wissen. Ich zum Beispiel, ein Spiel, das auf meiner persönlichen Liste ist von Spiele, die ich gerne nochmal in meinem Leben erfahren möchte, bei dem ich aber nicht weiß, ob es in irgendeiner Weise unterhaltsam ist, ist eine Versoftung des ohnehin schon unbekannten Films Blown Away. Blown Away ist ein Film von, ich glaube, 1994 mit Jeff Bridges und Tommy Lee Jones.
Ich habe gerade gekleckert, Verzeihung.
Sollen wir kurz pausieren oder kriegst du
es so? Nee, mach weiter, es ist okay. Nur ein bisschen Wasser.
Also, Blown Away ist ein Film von 1994 mit Jeff Bridges und Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones spielt einen IRA-Bombenleger, der in den USA eine Reihe von Bombenattentaten macht. Und Jeff Bridges ist der Bomb-Squad-Agent, der ihn jagt, sozusagen.
Yes.
Und wenn überhaupt jemand was für diesen Film weiß, dann sind es zwei Sachen. Nummer eins, Tommy Lee Jones hat den schlechtesten irischen Akzent, den jemals jemand gehört hat.
Oh, echt?
Ja, das wusste ich aber in den 90ern nicht, weil ich den Film auf Deutsch gesehen hatte. Ich hatte ihn sogar auf VHS damals. Und die andere Sache ist, es gibt eine so monströs gewaltige Explosion in diesem Film an einer Stelle, dass, also wenn nicht danach noch so eine großen James Cameron Produktion und sowas passiert werden oder so, wäre ich mir sicher, die wäre irgendwo unter den Top 5 größten Filmexplosionen. Also, unglaublich.
Okay.
Also spektakulär. Und der hat ein, soweit ich weiß, FMV-Spiel bekommen, wo aber die eigentliche spielerische Komponente, und da weiß ich dann halt schon wieder nicht, wie spannend das ist oder wie hoch der Trash-Value ist, die eigentliche spielerische Komponente ist mir so, ja, so idiosynkratische Rätsel lösen, wo man vor Apparaturen eben Bombenmechanismen sitzt und dann versuchen muss, rauszufinden, wie die funktionieren und so. So ein bisschen wie Keep Talking, Nobody Explodes, aber halt als ein Mistspiel oder so, keine Ahnung. Also es ist.
Ja, ich meine, für sowas sind ja eine Lösung gemacht, weil wir treffen ja bei den Adventure-Spielen, die wir beide spielen, auch immer wieder auf dieses Ding von, okay, wir hängen jetzt fest und man muss auch sich bewusst sein, dass wenn man etwas spielt und dabei kommentiert, nicht die gesamte geistige Kraft auf den Rätseln liegen kann oder auf dem Erhalt von Informationen oder sowas. Also das merke ich regelmäßig, dass wenn ich was bei Time to 3 spiele oder sowas oder auch im Stream, meine Aufmerksamkeit ist einfach so gespalten, dass bestimmte Sachen nicht ins Kurzzeitgedächtnis mit gespeichert werden und dann vergesse ich Dinge, die eigentlich eindeutig sind und dann fällt es mir schwer, irgendwelche Sachen zu lösen, die mir alleine vielleicht leichter fallen würden oder wo ich dann mir halt auch die Zeit nehmen kann und wir dann halt in einem Let's Play sagen, naja, wir gucken halt nach, weil es ist nicht wahnsinnig unterhaltsam, jetzt Leuten dabei zuzugucken, 20 Minuten irgendwie an einem Rätsel zu hängen oder sowas. Es sei denn, ist es tatsächlich ein richtig gutes Rätsel oder sowas.
Mein Punkt war auch mehr, angesichts dieses Gameplays weiß ich nicht, wie unterhaltsam das ist oder so, weil wenn du bei der spielerischen Ebene schon so im Vorfeld ahnst oder durchschmeckst, dass die eher so gewöhnlich oder vielleicht beim Zugucken nicht so, das ist schon wieder ein Faktor, es ist ein Feld weniger, in dem das Spiel punkten kann. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja auch spielerisch ganz anders, als ich mich erinnere. Ich erinnere mich aus Magazinen daran. Ich habe es nie selbst gespielt, wie gesagt, ich würde es gerne mal spielen.
Ja.
Aber ich kann es nicht beurteilen. Jedenfalls, das ist so eine Sache, die noch auf meiner Time to 3 Bucketlist ist, falls wir das irgendwann mal hinkriegen sollten.
Das gibt's auf.
Auf GOG?
Nee, okay, das ist ein anderes Spiel. Es gibt ein Spiel auf Steam, das heißt Blown Away, aber das ist was anderes. Das ist ein neues Spiel von 2022.
Ist es ein Remake?
Ist ein Puzzle-Plattformer.
Okay.
Nee. Das, was du meinst, ist ja von 1994.
Der Film ist von 1994. Das Spiel muss ein paar Jahre später gewesen sein. Ich glaube nicht, dass das ein Teil. Das
Spiel ist auch von 1994.
Oh, nein, dann irre ich mich entweder, was das Datum, also was das Jahr des Films ausgeht, oder es ist tatsächlich parallel zueinander entschieden.
Ich gucke mal, von wann der Film ist.
Vielleicht ist der Film auch von 92, keine Ahnung, also ist Anfang der 90er auf jeden Fall. Ja, und.
Oder heißt auf Deutsch explosiv.
Ich weiß.
Blown away.
Das, ja, ja. Ich, wie gesagt, ich hatte das VHS und ich habe den auf Deutsch geguckt. Many, many times.
Das war auch von 94. Warte mal, wann kam denn? Also im Juli 94 kam der
und,
Film.
Und euch sei noch gesagt da draußen, also. Auch wenn meine kindliche Erinnerung und die Nostalgie da reinfeuert und so, lasst mich euch sagen, Blown Away ist ein Film, den ihr nicht unbedingt gucken müsst. Der ist insgesamt sehr, sehr vergessenswert. Aber es gibt manchmal so Filme, I don't know, die nimmt man so mit und die spielen dann aus irgendeinem Grund eine größere okay. Rolle.
Also das genaue Release-Datum vom Spiel finde ich gerade nicht raus, außer das Jahr auch 1994 und ja. 95 dann für Mac.
Übrigens, im Spiel spielt weder, obwohl es ein FMV-Spiel ist, weder Jeff Bridges noch Tommy Lee Jones.
Echt?
Ja.
Haben nicht mal Szenen aus dem Film benutzt oder sowas?
Na, das wäre ja nur lame. Sowas hasse ich ja. Wenn Filmszenen.
Sowas nee, kann ich gar nicht leiden.
Wirklich nicht. Nee, wirklich nicht. Finde ich legitim scheiße, wenn einfach nur Filmszenen in ein Spiel reingeschnitten werden. Finde ich ganz furchtbar. Nee, die
also,
haben.
Also, Leo, wir können die reine Spiel-CD kriegt man für 4,50.
Ich meine.
In der Big Box für 25 Euro.
Ihr habt da drüben noch ein bisschen Platz an der Wand für Big Boxen, also warum nicht?
Sogar witzig, ist so eine Big Box, auf der ein moderner USK-Sticker noch im Nachhinein raufgeklebt wurde.
Ah, interessant. Ja. Also, mein Punkt ist einfach, uns wird niemals das Material ausgehen, aber wir wissen einfach im Vorfeld nicht und wir wissen nicht bei jedem Spiel, das wir ausprobieren, trotz der vielen Jahre Erfahrung, trotz der geschärften Sinne und der Antennen, die ausgefahren werden oder so, ist es leider unmöglich, eine hundertprozentige Trefferchance zu haben, wenn es darum geht. Man denkt sich, das könnte witzig sein. Manchmal ist es so, manchmal ist es nicht so. Hast du bei Time to 3 ein Lieblings-Trash-Spiel? Eins, was du mit den schönsten Erinnerungen verbindest oder was du am liebsten gespielt hast?
I don't know. Das ist ein bisschen so wie den
Der Liebling kind.
Unter den Kindern und rauszusuchen. Ja, ganz viele im Wesentlichen. Auch Sachen, über die wir schon geredet haben, wie halt Devil's Third oder Glover oder Alone in the Dark oder Mein Teddy und ich oder sowas, Contradiction. Es gibt ganz viele, die in diese Kategorie gehören. Wir haben jetzt gerade erst wieder so ein altes Adventure aufgenommen und dabei habe ich ja dir auch nochmal gesagt, wie gern ich auch bei Atlantis oder so in diese Momente reingucke, wo halt das mit diesen Non-Standard Game Overs passiert oder bei Necronomicon mit dem Typen, den du, wo du fünfmal an die Tür klopfst und dann kommt er raus und haut dir eine rein. Das finde ich halt hervorragend. Oder auch die, also es sind so Momentaufnahmen aus ganz vielen verschiedenen Sachen, was auch sich so eingebrannt hat bei mir, vielleicht auch, weil ich einen Short draus gemacht habe, ist aus dem Die Maus-Spiel. Das ist kein Trash-Spiel.
Die Maus ist mir vorhin auch eingefallen.
Aber dass dieser Moment, wo du ja in diesem Spiel so Globetrotting machst und in Paris mit den Baguettes und so. Und
genau dieser Moment ist mir vorhin eingefallen.
Bist du irgendwie in Griechenland und gehst durch einen alten Tempel und dann bist du in Berlin und kommst auf eine Baustelle.
Ich bin völlig entgleist damals.
Ja, da ist Leo so richtig geplatzt vor Lachen. Und das war super lustig.
Wir klicken auf Deutschland, wir klicken auf Berlin, dargestellt durchs Brandenburger Tor. Und der erste Satz auf dem Bildschirm ist, die Maus kommt auf eine Baustelle. Ja. Und ich bin einfach nur vor Lachen geplatzt. Das ist, vielleicht ist das, also ich denke, Berlin hat auch diesen Ruf. Ich glaube, den Gag versteht, also warum ich so gelacht habe, versteht man, glaube ich, auch außerhalb.
Ja, ich denke auch.
Aber ich glaube, also falls nicht. Als Berliner ist es unfassbar, wie sehr in Berlin stetig und immer die ganze Zeit gebaut wird, überall. Ja. Und das ist
aber sehr gut. Also, da gibt es ganz viele. Ich glaube, da gibt es tatsächlich auch echt viele, die mir jetzt ad hoc gar nicht einfallen würden, wo ich nochmal wirklich die Listen durchgehen müsste, gerade bei den One-Offs, weil das sind auch einfach manchmal richtig schöne Sachen, wo man halt merkt, okay, viel mehr als so eine Folge macht jetzt hier nicht Sinn, aber die eine Folge ist dafür richtig gut.
Ja, naja.
Oder interessant.
Ja, verstehe ich.
Ich hoffe, dass auch, das nur als Ergänzung kurz, ich hoffe, dass für euch auch dieser Effekt da draußen funktioniert und deswegen würde ich auch Time to 3 mitunter nach wie vor sehr gerne empfehlen. Deswegen hängt es mir auch, ist es mir auch immer noch sehr nah am Herzen. Einfach dieses Ding, diese Mischung aus, ne, schon auch bekannte Spiele, die wir dann halt spielen, wo wir unsere Dynamik reinbringen, aber eben auch dieses Entdecken.
Ja.
Dieses, dass du dadurch, dass du den Kanal abonnierst, immer wieder neue Spiele entdeckst, die halt vergessen wurden, an die man nie selber angefasst hätte. und sich dann denkt, oh, okay, was ist das denn?
Mit mittlerweile 4000 Videos, glaube ich, oder ja, sowas. Ja. Also ihr habt schon, ihr werdet da definitiv auch Spiele entdecken, bei denen ihr denkt, was ist das?
Ja, und manchmal lohnt es sich dann auch dran zu bleiben, weil das ist dann etwas, wo wir zum Beispiel jetzt bei Amazon bei der Aufnahme auch dachten, das ist direkt auch in der ersten Folge unterhaltsam, aber man liest halt viel.
Oh,
und
ja,
es ist sehr viel Information und das wird dann auch absurd, aber trotzdem hat man so diesen Gedanken im Hinterkopf von, ich hoffe, das ist auch unterhaltsam, dann trotzdem noch zum Zugucken. Und es wird ja dann noch sehr anders. Ne? Also da muss man dann auch manchmal das Long Game so ein bisschen mitmachen.
Ja.
Da lohnt es sich dann dran zu bleiben. Aber das ist eine Dynamik, die ist ja ganz natürlich auf YouTube.
Schon. Und ich bin da natürlich befangen und ich komme von der anderen Seite, nicht als Zuschauer, sondern eben als Teilnehmender an Time to 3. Aber ich habe an Time to 3 auch nach vielen Jahren immer noch sehr viel Spaß. Unter anderem, weil diese Entdeckungen auch dabei sind und weil es schön ist, mit euch gemeinsam vor diesen Spielen zu sitzen und dann manchmal entdeckt man ja auch eine Perle, manchmal entdeckt man ja auch ein Spiel, bei dem man einfach sagt, oh, das ist richtig cool oder hier sind richtig Ideen drin oder sowas. Aber manchmal entdeckt man eben auch Trash. Und Trash hat seinen ganz eigenen Charme, wie wir heute besprochen haben. Und ja, das ist, ich glaube, mir geht's bei Tempo 3 so, ich glaube, ich mag eher so die grenzwertigen Spiele, bei denen man debattieren könnte, ob sie Trash sind, eben sowas wie Deadly Premonition oder so. Deadly Premonition jetzt vielleicht auch ganz konkret, weil ich einfach mochte, dass wir da zu viert dabei waren und es war einfach schöner, diese schöne Gruppendynamik und es gibt, glaube ich, nichts Lustigeres auf der Welt als Mats, wenn er einen Lachweinflash kriegt und so eine Sachen. Aber ich mag zum Beispiel auch hier weiß ich nicht, ob ich das als ein Trash-Value-Spiel bezeichnen würde, aber so eine Spiele, ja, so Spiele wie zum Beispiel Disaster Day of Crisis oder so, ne? Spiele, die, das sind auch so Spiele, bei denen ich so sagen würde, die sind schon cool.
Ja.
Und ich, Trash-Value klingt immer so ein bisschen wie, ja, eine Beleidigung, die als Kompliment versteckt ist oder so, und ich glaube, so weit würde ich bei Disaster Day of Crisis nicht gehen. Aber es ist halt auch ein Spiel, was total idiosynkratisch ist und ein bisschen rau und bla, aber irgendwie auch sehr lustig und sehr cool und es hat so diese Momente und ja,
manchmal sind so Spiele, die wirken, als wären sie in einem Vakuum entstanden, ne? Als ob da niemand mal was anderes gespielt hätte und geguckt hat, wie macht man das eigentlich, sondern nö, wir machen das jetzt selber, wir gucken einfach mal. Und da kann dann auch ein sehr großer Unterhaltungswert draus entstehen.
Ja, ja.
Okay. Leo, ich glaube, das soll aber an dieser Stelle reichen für eine Diskussion über Trash-Spiele und was schlechte Spiele gut macht. Da haben wir jetzt über sehr viele auch unterschiedliche Kategorien geredet von Titeln, die auf unterschiedliche Art und Weise schlecht und dann aber trotzdem gut sind. Und wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht und vielleicht war es auch nochmal ein Antrieb, ein bisschen bei Time to 3 reinzugucken und sich da auch mal, also da kann man auch stöbern.
Ja.
Kann man einfach mal durch die Playlist durchgehen oder sowas und mal gucken, was da alles drin steckt, weil wir haben inzwischen einfach echt viel komischen Scheiß gespielt.
Oh ja.
Und ja auch, also haben wir uns neulich privat drüber unterhalten, an manche Sachen erinnern wir uns auch gar nicht mehr.
Wirklich.
Die sind dann so vergraben, wo man so denkt, das habe ich mal, oh okay. Aber das ist dann auch lustig, weil für uns selber ist das dann neue Inhalte.
Auf jeden Fall, ja. Nee, also geht mal auf Time to 3, sucht nach BCV, Battle Construction Vehicles und
das würde ich gerne nochmal spielen.
Sure.
Das haben wir damals nur in einem One-Off gespielt.
Und Let Yourself Be Carried From There. Und,
das war super lustig.
Da kann man, ich glaube, es ist in Sachen Trash-Radio auch ein Spiel, was man anführen kann.
Ich finde aber auch schön, dass Time to 3 auch direkt so angefangen hat. Hat ja echt nicht lange gedauert, bevor wir sowas wie Skyscraper gespielt haben oder so. Oder
The Sniper 2 oder ganzen Spiele. Ich bin nach wie vor sehr glücklich, dass wir Time to 3 nicht nur gemacht haben, sondern auch weiterhin machen. Und wenn es nach mir geht, kann das noch viele, viele Jahre so weitergehen. Und wer weiß, was für trashige Perlen wir dabei noch so entdecken.
Genau. Vielen Dank, Leo, dass du dabei warst. Besucht Leo auf TheGermanGuy, twitch.tv/TheGermanGuy für Streams unregelmäßig jeden Sonntag. Und TheGermanGuy auch auf YouTube für das Archiv jener Streams. Und genau, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Danke fürs Dabeisein und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.